Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, es ist Montagmorgen. Zwei Männer unterhalten sich und wissen selber noch nicht, warum sie schon wach sind. Herzlich willkommen zu einer der Top 3 frühesten Folgen Kicker meets the Zone. Und jetzt habe ich es geschafft, dass er zumindest, also sein Mundwinkel ist so ein ganz bisschen nach oben gegangen, aber ich glaube, im Kopf ist er eigentlich immer noch in der Querlage. Guten Tag, Benny Zander.
Liebe Freunde, es ist die Folge der kleinen Augen. Stellt euch mal unsere Augen vor, wenn ihr uns schon mal gesehen haben solltet. Und jetzt halbiert bis sogar noch weniger. Zwei Drittel runter.
Ja. Und dann, das sind dann so langsam wir. Ja. Aber hey, schön, dass ihr trotzdem zuhört. Das Gute ist ja, ihr könnt ausgeschlafen sein. Ihr könnt das bei bester Laune alles anhören. Und wir gucken, dass wir euch nicht runterziehen. Wir, sag mal ganz ehrlich, du bist in München, ne?
Ich bin in München, ja. Wieso?
Es ist wirklich eine spezielle Folge heute, weil wir vorher nicht mal drüber geredet haben, wo du bist im Hotel oder was. Ich bin auch in München. Wir sind in derselben Stadt, aber fragen uns gerade zum ersten Mal, ob wir eigentlich. Nee, natürlich bin ich in München.
Ach so, okay, ja. Ich bin auch in München. Ich bin im Hotel. Ich bin gestern Abend hier noch aus Bremen angekommen. Habe ja gestern Bremen gegen Stuttgart gemacht. Und wir zeichnen jetzt. Man muss übrigens wirklich auch einmal dazu sagen, ne? Also, es ist jetzt 8. Also es gibt Menschen, die sitzen jetzt da und denken sich, okay, ihr nehmt um 8 auf. Och, ihr armen Seelen, da bin ich ja nur schon seit 3 Stunden wach und habe mich um die Kinder gekümmert und arbeite schon seit 2 Stunden. Aber die feinen Herren Podcaster.
Ja, aber warum hast du denn da Kinder? Darfst du dich jetzt auch nicht beschweren?
So, das ist direkt aggressiv. Das ist doch der Approach, mit dem ich, also ich bin sehr gespannt, was das heute hier für eine Folge wird. Wir haben uns schon einmal angekackt wegen der Technik. Es wird gut, Leute.
Ja, es wird schon irgendwie gut werden. Außerdem übrigens, ne, du Vogel, bist jetzt gerade seit 3 Stunden wach, schon wieder kurz vorm Feierabend. Ich habe aber gestern auch bis um 2 Uhr nachts gearbeitet, weil die NBA Playoffs angefangen haben. Das heißt also, ich habe noch Zander.
Ja, dann mach sie doch nicht, würde jetzt der Mann mit den Kindern sagen.
Ja, aber solange ich noch keine Kinder habe, arbeite ich halt. Dann bin ich halt fleißig. Ja. Nimm mir mal ein Beispiel, meine Herren. Und außerdem fliege ich, und da geht meine Laune dann direkt wieder nach oben, in ungefähr 2 Stunden in die USA. Und werde mir unter anderem, ich bin heute Abend, habe ich dir das eigentlich erzählt? Ich bin heute Abend noch im Madison Square Garden Basketball live gucken.
Ach so, ich dachte, du bist beim Trump-Prozess und fliegst deswegen hin, um den hautnah zu verfolgen.
Ist der auch in New York direkt?
Ist der in New York, ja. Ja.
Oh, dann weiß ich ja, wo ich den Rest meiner Reisegruppe hinschicke, während ich im Madison Square Garden New York Knicks
da kommst du nicht rein.
Anschaue.
Da kommst du wahrscheinlich nicht rein. Naja.
Kann man sich noch akkreditieren lassen? Das wäre.
Hallo, I'm from Kicker Meets the Zone.
we have a long-term interview-Anfrage for Mr. Trump, because we know that he likes playing golf, always cheating, I saw on TikTok. And maybe some good sentences from him to Bayer 04 Leverkusen, you know, like the Republican Party coming up compared to Bayern Munich, you know?
Geht's für die Republikaner noch in die Relegation? Alex Schlüter wird das für uns vor Ort rausfinden. Und wir beschäftigen uns heute mit diesem Bundesligaspieltag, werden hier so richtig schön, also für mich ist das wirklich heute einfach der Start in den Tag. Und normalerweise habe ich jahrelang immer tunlichst versucht zu vermeiden, dass ich mit Alex Schlüter in den Tag starte. Heute wird es mal wieder soweit sein. Vielleicht mache ich es in Zukunft dann öfter. Wir haben nachher noch Matthias Dersch so als Puffer zwischen uns eingeplant, werden mit ihm über Julian Nagelsmann und seine Entscheidung sprechen, dass er beim DFB bleibt, was das für die Bayern bedeutet und so weiter und so fort. Und ansonsten haben wir heute mal wieder eine muckelige Folge zu zweit, Schüdenmann, und haben ja aber auch, also der Spieltag gab ja auch durchaus was her. Wir waren beide auch im Stadion. Ne?
Und übrigens mal ganz kurz, du bist auch in der vergangenen Woche in den Morgen gestartet mit Alex Schlüter, als wir noch in Bremen gewesen sind.
Ah ja, korrekt.
Mit einem schlechten Gefühl, weil nachdem der KMD-Fluch bei St. Pauli Hürzeler zugeschlagen hat, hatte er auch bei Bremen Duxch zugeschlagen. Aber das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir haben Duxchi und seine goldenen Innenseiten wieder in die Spur gequatscht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn wieder dahin gezaubert, wo er eigentlich hingehört. Und du hast ihn dabei beobachtet. Wollen wir mit dem Spiel anfangen?
Können wir gerne machen. Also das war gestern mein Einsatz. Bremen gegen Stuttgart. Und ich muss zu Beginn wirklich mal sagen, du hast es ja, glaube ich, auch verfolgt. Volles Stadion, voller Auswärtsblock. Es hat sogar die Sonne geschienen. Ich glaube, das war der einzige Ort. Ich bin dann gestern Abend hier in München angekommen, da gab es Schneeregen. In Bremen hat die Sonne geschienen. Und es war ein Fußballnachmittag, der wirklich toll war. Das Spiel war toll. Es hat wahnsinnig viel hergegeben. Es ist immer ein gutes Zeichen. Das weißt du auch, wenn man sich für so Halbzeitpausen und nach dem Spiel überlegen muss, oh, da müssen wir vielleicht was von den Szenen rauslassen. Die Trainer mal wieder, Ole Werner hatten wir ja auch hier schon, Sebastian Hoeneß, versuchen wir hier noch in dem Podcast zu bekommen, mal zu sprechen. Das war einfach, ich bin richtig beseelt da weggegangen. So. Und die Stuttgarter natürlich nicht, weil die haben das Spiel verloren. Aber erstmal vom Gesamteindruck war das wirklich das hat einfach Spaß gemacht.
Szenen rauslassen in der Halbzeitanalyse ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil entweder das Spiel war richtig gut oder der Sender hat so viel Werbung verkauft, dass man keine Zeit hat, alle Chancen anzuschauen. Aber hey, das ist ein Thema für intern. Ich habe das Spiel natürlich auch geschaut. Ich habe unter anderem auch geschaut, wie du da in den Interviews agiert hast. Das war mal wieder mittelmäßig. Aber wir können das angucken, was auf dem Platz besser funktioniert hat. Werder Bremen, wir haben ja mit Duxchi darüber gesprochen, dass sie in den Kampf um den Klassenerhalt reingerutscht sind. Und das ist schon das Positivstmögliche. Also die Abstiegsangst ging umher an der Weser. Aber Start insgesamt, und das interessiert mich von dir, war es so ein Spiel, bei dem man sofort merkt, hier könnte heute was anders sein als in den letzten Wochen, obwohl der Gegner der große VfB Stuttgart ist?
In zweierlei Hinsicht, weil Dennis Undaff lässt in der fünften Minute eine Riesenchance liegen. Ansonsten ist alles irgendwie wieder gleich und trotzdem auch ringsherum. Ich habe auch total genossen, Tobias Schweinsteiger war unser Co-Kommentator an der Seite von Marco Hagemann und wie der sofort von Beginn an auch dieses Spiel zerpflückt hat. Und er hat auch gute Bremer gesehen. Also Marvin hat ja bei uns gesagt, wir müssen jetzt bei uns bleiben, dürfen nicht die Ruhe verlieren. Und Ole Werner hat ja vor dem Spiel im Interview mir auch gesagt, sie machen ein bisschen was anders von der ganzen Aufteilung her in der Offensive, weil wieder wollte Made und Duxch, aber in Kombination mit Schmid war das eine andere Geschichte als in den Wochen davor. Er wollte so ein bisschen mehr die Stärken der beiden dann in Kombination mit Romano Schmid rauskitzeln, er hat auch auf der Pressekonferenz, auch bei mir im Interview gesagt, was uns vorne fehlt an Durchschlagskraft, das hat zwei Komponenten, das ist zum einen eine gewisse Körperlichkeit, die wir nicht immer an den Tag gelegt haben in den letzten Wochen, und Tiefgang und Tempo. Und für diesen letzten Punkt war Romano Schmid auf dem Feld. Nicht nur er, auch Agu zum Beispiel, der immer wieder links, dass man mit versucht hat, sich mit da vorne reinzugeben. Weil was sind die Stärken von Duxch und auch von Woltemade, weswegen wir ja auch mal so ein bisschen darüber diskutiert hatten mit ihm, seid ihr euch zu ähnlich, haben wir auch im Vorlauf nochmal gemacht. Das sind eigentlich beide, die auch gerne aus so einer hängenden Position agieren, die Bälle fordern, die auch mal Bälle dann in die Tiefe spielen wollen und eben nicht der erste Empfänger dafür sind. Dann brauchst du aber andere Pfeile vorne. Und in Jinma war jetzt zwar wieder genesen von seiner Verletzung, ist aber kurzfristig auch noch erkrankt ausgefallen, wäre keine Option, glaube ich, für die Startelf gewesen. Also du brauchtest diese Tiefenläufe, dieses Tempo, und das hast du vor allem mit Romano Schmid mit reinbekommen, der echt ein gutes Spiel gemacht hat und so.
Ja, bester Mann auf dem Platz für mich.
Ja, ne, total. Und ich fand das wieder so schön, das hatten wir letzte Woche schon mal beim Kollegen Mario Rieker, war Christian Streich und sagte, ja, guck doch einfach mal, was wir uns heute ausgedacht haben. Und genauso hat es Ole Werner bei mir auch gemacht. Wir haben uns eine andere Aufteilung überlegt. Er hat nach dem Spiel von einer Raute gesprochen, die habe ich gar nicht so gesehen, wenn ich ehrlich bin, weil es war schon so, dass dann, das hat auch mal immer wieder gewechselt, aber dass eigentlich häufig Duxch zentral und dann Woltemade und Schmid so ein bisschen auf den beiden Zehner-Positionen und dann hattest du eigentlich Bittencourt, der neben Lienen auf der Sechs gespielt hat. Ja, zwischendurch, ich habe vorhin nochmal das Spiel so ein bisschen durchgeschattelt, konnte man immer mal so eine Raute im Ansatz erahnen, aber Woltemade war unglaublich viel auf dem Feld unterwegs. Gut, man muss dazu sagen, versuchen wir ja auch immer wieder hier zu predigen, das ist ja eh nicht starr, so ein System, ne? Und Woltemade zum Beispiel es ist ja immer noch nicht offiziell verkündet, dass er gegen seinen neuen Club gespielt hat, aber die reiben sich in Stuttgart, glaube ich, jetzt schon nochmal die Hände, nachdem sie dieses Spiel von ihm gesehen haben, denn er war auch richtig gut.
Ja, wobei ich dieses, das ist eh alles fluide, auch nicht mehr hören kann. Also das stimmt natürlich, aber jedes Team hat eine feste Grundformation. Der große Unterschied ist natürlich mit und gegen den Ball. Ich finde aber, manchmal wird das auch von Trainern ein bisschen klein geredet. Wahrscheinlich häufig, weil der schlaue Zander wieder nachgefragt hat, wie wollt ihr denn spielen? Verrate doch mal. Und dann ist das natürlich eine dankenswerte Ausrede zu sagen, naja, das ist gar nicht so entscheidend. Ne, das System, und ich finde, das hat dieses Spiel auch gezeigt, auch wenn du recht hast, Stuttgart mit viel mehr Ballbesitz und der ersten großen Chance. Dieses Spiel wurde durch das System von Werder Bremen bestimmt. Und dass das dann mit viel kämpferischem und läuferischem Aufwand mit Leben gefüllt wurde, ist ganz klar. Aber ich finde, Ole Werner hat da einen genialen Schachzug gehabt, wenn man eben überlegt, dass das keine klassische, kann man so machen Nummer ist, sondern er da ins Risiko geht, weil das natürlich auch nach hinten losgehen kann. Es geht stattdessen aber eben nach vorne los, weil Agu einen Elfmeter rausholt, bei dem wahrscheinlich hier in der Runde keine zwei Meinungen sind, oder?
Nee, die Stuttgarter, ich saß direkt, du bist ja auch ab und zu schon mal in Bremen gewesen, unser Reporterplatz da unten ist direkt neben der Auswärtsbank. Also ich hatte Tuchfühlung mit Christian Gentner und den Betreuern und so weiter. Und für die war das ein bisschen wenig, einfach nur Körpereinsatz. Für mich war es zu viel Körpereinsatz, er bringt ihn klar aus der Balance, er rennt ihn halt über den Haufen. Irgendwann ist Körpereinsatz dann auch zu viel Körpereinsatz. Vorher übrigens ein wunderbarer, also da war es mal so eine Situation, ne? Wollte mal lässt klatschen, Lienen mit einem tollen Ball in die Tiefe und Agu, der dann diesen diagonalen Ball erläuft, Druck macht auf den Gegenspieler und dann eben gefoult wird. Ich bin bei dir, für mich ist das auch ein Strafstoß. Und dann natürlich alle 485 Millionen Kameras sind auf Marvin Ducksch gerichtet. Ne? Es dauert dann noch ein bisschen, bis die Entscheidung kommt. Er steht dann da mit dem Ball so in der Nähe der Torlinie, während Torhüter und alle noch vom VfB auf den Schiedsrichter einsprechen und dann dribbelt er den Ball so ein bisschen wie so ein Basketballer, dann kommen, als klar ist, okay, es gibt jetzt diesen Strafstoß, dann kommen Leo Bittencourt, gibt ihm ein Küsschen, Romano Schmid gibt ihm einen Klaps so und alle sagen jetzt so, jetzt ist Ende mit Torlos-Serie und genau so war's.
721 Minuten ohne Treffer, in der 26. Minute aber der Treffer zum wichtigen 1:0. Und man hat an seiner Reaktion gemerkt, was er in den letzten Wochen durchgemacht hat. Da war es, später kommen wir ja auch noch zu einem zweiten Beispiel, im Grunde kein Torjubel, sondern er hat das so ein bisschen mit sich selbst ausgemacht, was diesen Führungstreffer angeht. Und natürlich verändert das das Spiel insofern, dass der Plan von Ole Werner noch einen Tick besser aufgeht, zu wissen, wir haben vorne Schnelligkeit, Stuttgart wird definitiv nicht weniger Ballbesitz haben, in Rückstand liegend. Man darf ja nicht vergessen, für die geht es nach einer tollen Saison um die Krönung, Platz 2 im direkten Duell mit den Bayern, da gibt es ja auch noch das Spiel gegeneinander. Nochmal Glück für Werder Bremen vor Ende der ersten Halbzeit. Lattenkopfball Undav. Ich finde, dieses Spiel hat, auch wenn es sehr zugunsten von Werder lief, auch wieder gezeigt, was die Qualität von Stuttgart in der Offensive ist, dass du mit Girassi, der in der ersten Halbzeit auch einige Chancen liegen lassen hat, aber sie sich eben auch erarbeitet hat, und Undav eine unglaubliche Qualität, die auch so gut zueinander passt, auf den Platz bringen kannst. Aber es geht halt mit Rückstand in die Halbzeitpause.
Ja, und Sebastian Hoeneß war auch mit dieser Phase so, bis sie den Anschlusstreffer eigentlich gemacht haben, so, da sagen wir mal 60, 65 Minuten, waren nicht einverstanden, waren sie nicht gut im Spiel. Er hat sich ja dafür entschieden, Chris Führig zum ersten Mal in dieser Saison nicht in die Startelf zu berufen, sondern Mio, weil er einfach gesagt hat, ich hab einfach die Qual der Wahl im Moment und Mio ist jetzt mal dran, wir wollen das auch ein bisschen anders mit ihm spielen, brauchen nicht diesen klassischen Außen-1-gegen-1-Spieler Führig. Im Nachhinein, das hat er auch ehrlich zugegeben bei mir im Interview, denkst du dann als Trainer, wenn du ihn in der zweiten Halbzeit spielen siehst, ja, Mist, hätte ich ihn mal von Beginn an gebracht, weil Mio hatte keinen guten Tag und Führig war sofort im Spiel.
Ja, aber das meine ich auch mit Ole Werner, ne? Also sich was zu trauen und zu wissen, kann nach hinten losgehen.
Das
Werner
ist das Los macht das des
mit
Trainers,
dieser Aufstellung, ne? In der Offensive. Genau, aber ist es nicht irgendwie auch eine Auszeichnung, dass das zwei Trainer sind, die sich das trauen? Bei Sebastian Hoeneß ist ja nun definitiv auch ein bisschen Vorsprung, was das Vertrauen in solche Entscheidungen angeht, in der Saison angehäuft worden. Und in dem Fall finde ich dann auch cool, dass er ehrlich sagt, ja, war wahrscheinlich der falsche Köcher, den ich da in dem Fall aus dem Fall gezogen habe. Andersrum, ist früh morgens.
Es hätte natürlich trotzdem auch wieder, also dieses Spiel hat diverse Momente gehabt, wo es auch nochmal einen anderen Anstrich bekommen kann. Ne? Also innerhalb von 30 Sekunden kann das Spiel auch in eine ganz andere Richtung kippen. 49. Minute, Leveling, Riesenchance für den VfB, Zetterer hält, den muss er eigentlich querlegen, auch auf Girassi, der sich ärgert. Und eine halbe Minute später ist der Ball auf der anderen Seite im Tor, weil natürlich wieder Marvin Ducksch den Fuß reinhält. Diesmal ist es die feine linke Innenseite. Es geht über rechts, über Schmid, eine super Flanke und dann Direktabnahme. Mittelstädt, ich erinnere mich noch, der da mit den Armen wedelt, weil er quasi rausschiebt, auf den der dann den Ball dann auf Schmid passt. Und da war gerade noch, ich glaube, Karasor, jetzt erinnere ich mich nicht mehr hundertprozentig, aber einer hat sich dann in die Mitte orientiert und dadurch geht auf rechts so viel Raum auf. Die Flanke ist dann natürlich auch eine glatte Eins und wie Ducksch den abnimmt, das ist dann, ich weiß nicht, ob er den macht, wenn eben nicht in der ersten Halbzeit der Elfer sitzt, aber das sind ja genau auch die Situationen, über die wir mit ihm gesprochen hatten, wo er, also die er fast nicht hatte in den letzten Wochen, ne?
Wobei ich finde, das Entscheidende an diesem Tor ist das, was passiert, bevor Duxch in zentraler Position an den Ball kommt, dass die Kette beim VfB total falsch steht. Und das ist vor allen Dingen, ich mache es mir gerade nochmal auf, Ito in dem Moment, der reinsinkt. Und ich weiß nicht, ob ich habe tatsächlich die Interviews nach dem Spiel nicht gehört, hast du mit Duxchi gesprochen? Hat er irgendwas zum Tor gesagt?
Wir haben über den Abschluss dann am Ende gesprochen und nicht quasi über die Momente vor dem Abschluss.
Ich finde es so spannend, und da sieht man dann halt, dass es eben dann doch auch ein Mittelstürmer ist, was das Gehen angeht. Der sieht, dass Ito auf der linken Innenverteidigerposition Tiefe spielt. Also eben nicht die Höhe hält, sondern runtergeht. Und Duxch hat im Zentrum eigentlich noch zwei Gegenspieler. Aber er kennt schon bevor der Ball auf diese rechte Seite auf Schmied geht, dass er jetzt ins Zentrum marschieren kann, weil diese Dreierkette eben nicht mehr gestaffelt ist.
Ja.
Das ist wirklich ein Stellungsfehler von Ito, wie man ihn in dieser Saison von ihm selten gesehen hat. Und in dem Moment hat er einen Vorteil, einen Positionsvorteil vor seinen beiden Innenverteidigern, weil er eigentlich da im Zentrum in Unterzahl spielt, der nicht mehr wegzuarbeiten ist. Aber ich finde es so spannend, wie früh er diese Situation erkennt. Also wie früh er sieht, der Ball ist noch nicht mal zu meinem Vorlagengeber gespielt, aber ich kann hier jetzt gleich entscheidend in Position laufen. Und das ist ja dann genau das, was für Mittelstürmer entscheidend ist, dass du halt im Kopf schneller bist als die Verteidiger. Weil wenn du immer erstmal genauso lange brauchst wie die Verteidiger, dann wirst du dich nie lösen können. Und ich finde, das ist eine Paradeszene, um zu zeigen, was es für ein Skill braucht. Ne? Der läuft, schaut euch das nochmal an, der läuft ins Zentrum, schon bevor der Ball nach außen gespielt wurde und erkennt, wenn dieser Pass da rauskommt, bin ich hier in perfekter Position. Und das ist diese klassische Gedankenschnelligkeit, die es dann braucht, um ein Tor leicht aussehen zu lassen, weil das, was davor passiert, entscheidend ist.
Ja, und diesmal bekommt er dann halt die Flanke auch auf den Punkt, wo er den Ball hinhaben will. Es war ja ganz interessant, weiß nicht, wie du es verfolgt hast, also dieses Zitat von, was er bei uns gegeben hat mit, die Fans wollen, dass ich weg bin im Sommer, das hat ja relative Wellen geschlagen. Das war auf der PK Thema in der gesamten Berichterstattung rings um Bremen in den verschiedenen Medien. Und einen Aspekt kann ich vielleicht nochmal mit reingeben, den sowohl Ole Werner, aber vor allem auch Clemens Fritz bei mir vor dem Spiel im Interview gesagt hat. Er hat halt gesagt, das hat Ole auch auf der PK nochmal bestätigt, die haben ein ganz anderes Gefühl innerhalb des Stadions. Und also Clemens Fritz hat ihm so ein bisschen erklärt, ey, was bei Social Media passiert, da sind sowieso nur die negativen Sachen überwiegend zu sehen. Du merkst doch, wenn du alle zwei Wochen hier bei uns im Stadion bist, sind hier mehrere tausend Menschen, die dich anfeuern und wollen, dass der Knoten platzt. Und das ist nochmal, finde ich, ein guter Input von seinem sportlichen Chef gewesen, dass man sich halt im Zweifel, da können wir als Medienschaffende ja auch ein Lied davon singen, halt nicht so sehr drauf konzentrieren sollte, was in den Kommentarspalten passiert, weil sie schon nochmal versucht haben herauszustellen, auch Ole Werner nach dem Spiel, ey, wir haben den super gern hier bei uns, der liefert, jetzt hat er mal eine Dürrephase gehabt, aber die Fans im Stadion stehen auch hinter ihm.
Da habe ich gleich noch was aus Frankfurt mitgebracht, da war ich ja am Freitag, aber lass uns das Spiel erstmal zumachen, weil ja schon noch ein bisschen was passiert ist. Du hast es gesagt, es gab den Anschlusstreffer vom eingewechselten Führich vorbereitet, der auf links gegen Weiser und Veljkovic waren es. Ne? Sehr stark agiert, ich habe mich so ein bisschen an so einen Hollywood-Film mit Superhelden erinnert. Kennst du Szenen, wenn so ein, ich weiß gar nicht wer, ob jetzt James Bond im Faustkampf oder irgendwer von den Musketieren, ich kenne sie jetzt nicht alle persönlich, in so einen Umzinglungskampf verwickelt wird. Ne? Also er hat mehrere
Allein
Gegner.
Gegen alle, ja.
Und man fragt sich doch, seit man so einen Film zum ersten Mal geschaut hat, warum greifen die denn nicht alle zeitgleich an? Sondern er kann einen fertig machen, der andere steht daneben und sagt, so, jetzt bin ich aber auch gleich dran. Und dann macht er sie alle der Reihe nach fertig. Ein bisschen so hat die Bremer Verteidigung agiert, als Führich auf links den Ball bekommt, weil er eben erst an Weiser und dann an Veljkovic vorbeigehen kann. Den Ball in die Mitte passt, das ist dann alles noch ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Ich glaube, Girassy sollte der Abnehmer sein, kriegt den nicht und dann weiß die Innenverteidigung nicht, wo genau der Ball ist und Dennis Undav kann im Nachsetzen dann diesen 1:2-Treffer erzielen.
Und dann kommt nochmal eine richtige Stuttgarter Drangphase, ne? Chance Silas steht hier noch. Ich habe hier alle meine Zettel, die ich mir gestern vollgeschrieben habe. Wie viel sind das eigentlich bei dir? Also ich habe jetzt hier vor mir liegen ein gefaltetes A4-Blatt, erste Halbzeit mit allem, was passiert ist. Ein gefaltetes A4-Blatt, zweite Halbzeit und dann vorne und hinten beschrieben für den Nachlauf des Spiels. Die Themen nach dem Spiel und dann auf der Rückseite für die insgesamt 6 Interviewpartner so ein bisschen die Fragen, die man stellen könnte. Und dann habe ich hier noch noch drei Zettel. Ach so, da steht dann das drauf, was ich in der Halbzeit, also hast du auch so eine Zettelwirtschaft? Muss ich da ein bisschen effizienter werden?
Na, meine Zettel sind deutlich weniger beschrieben, aber das hat wahrscheinlich dann mit der Gehirngröße zu tun, wie viel man da abspeichern kann und wie viel, das ist bei dir ja, es ist im Grunde so eine externe Festplatte. Kann ich aber absolut nachvollziehen, weil ich dich kenne.
Du kleiner Sack, okay. Und in dieser Drangphase dann auch nochmal eine strittige Szene, 85. Minute, ne, wo dann Hauchzart mit dem Lot am Ball angelegt, beim Querkopfball von Undav auf Guirassy, der mit der Kniespitze im Abseits steht. Es wird wieder die Leute geben, die sagen, ja, das ist doch nicht im Sinne des Sports. Du hast hier schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, dass du ein Fan davon bist, weil Abseits ist nun mal was Faktisches, dass man halt dann sich auch damit abfindet, dass das in dem Fall dann so entschieden wird. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, na, das kannst du doch gar nicht genau in der Sekunde den sogenannten Freeze drauflegen, also das Bild anhalten, um wirklich zu wissen, wann trifft er jetzt den Ball mit dem Kopf der Undav, ist der Guirassy dann wirklich schon so weit vorne, ist halt eine hauchzarte Entscheidung, wird in dem... Ja,
aber mit riesigen Auswirkungen, ne?
Ja,
also,
genau.
Also die es gewesen wären, es wäre Elfmeter gewesen, klar, zum vermeintlichen Ausgleich. Ich glaube, wir hätten auch zwingend über Rot diskutieren müssen.
Für Toni Jung, ja.
Ja, also da war viel Durchatmen angesagt bei Werder Bremen.
Ja, am Ende kriegt Stuttgart die Drangphase nicht umgemünzt in noch einen Ausgleich und für die Bremer ist es natürlich ein wahnsinnig wichtiger Sieg, zuvor 7-mal in der Liga ohne Sieg, ich glaube innerhalb der letzten 2 Monate nur 1-mal gewonnen und jetzt zu Hause auch mal wieder das Gefühl gehabt, einen Dreier einzufahren und Stuttgart kann nach 11 Spielen in Folge doch noch verlieren und die Bremer haben das wirklich mit Herr, hinten raus waren die platt, ne, hinten raus, ich habe Ole Werner auch gefragt, wie hat er überlegt, was das Wechseln angeht, Kader ist ja relativ dünn besiedelt, sage ich jetzt mal, aber sie haben sich das dann hinten raus auch irgendwie erkämpft, erarbeitet. Das Spiel kann auch unentschieden ausgehen, aber Bremen hat alles versucht, um es auf seine Seite zu ziehen.
Und ist jetzt in der Tabelle noch nicht im absolut sicheren Fahrwasser, aber wieder deutlich luxuriöser positioniert als noch vor diesem Spiel. Für Stuttgart natürlich ein Rückschlag, du sagst es. Ich finde dieses Thema Fans und wie viel Unterstützung sollte sein und wie viel kann man für selbstverständlich ansehen als Spieler oder auch Manager, weil du Clemens Fritz gerade angesprochen hast, sollten wir jetzt beim Thema Frankfurt gegen Augsburg nochmal besprechen. Da war ich nämlich vor Ort am Freitagabend. Frankfurt-Augsburg heißt ja, ich glaube, wir müssen euch das nicht nochmal vorrechnen, möglicherweise sogar Kampf um die Champions League, klingt aber trotzdem weiterhin crazy, ne? Also kommt ganz schnell, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, und Leverkusen den Pokal holt, ne? Aber Dortmund gleichzeitig eben, ja, mal gucken, wie das kommt, nicht unter den Top 4 ist. Dann geht tatsächlich auch noch dieser Platz, um den sie da gekämpft haben, nämlich der 6. mit in die Champions League. Frankfurt behält ihn, weil man nach einer wirklich schwachen ersten Halbzeit zurückkommt. Augsburg hat im Endeffekt in der ersten Halbzeit nur Danke gesagt für das, was Frankfurt ihnen angeboten hat. Da war Dino Toppmöller vor der Partie eigentlich sehr klar und hat gesagt, wir wollen den Augsburgern nicht in ihre eigenen Stärken spielen. Hat halt nur nicht funktioniert. Also er hat es mir gesagt, ich würde sagen, er hat es auch der Mannschaft gesagt, nur dann hat die ähnlich zugehört wie du mit deiner Zettelwirtschaft. Also immer wieder Ballverluste, schnelles Umschalten von Augsburg. Sie wollten wenig übers Zentrum spielen, sondern eben aus diesem Druck rausspielen. Ist ja ein ganz großes Thema, Sachen, die übrigens Leverkusen zum Beispiel nicht macht. Aber deswegen ist Leverkusen in der Position der Tabelle dann auch an der Stelle, wo wir sie seit Wochen haben und Frankfurt hat eben noch Luft nach oben. Und es ist eben interessant, was auf den Tribünen passiert, weil nach der klassischen Frankfurter Unterstützung, wie man sie, glaube ich, nennen kann, die ersten Pfiffe zu hören sind und nach dem Führungstreffer für Augsburg die ersten Pfiffe auch lauter werden. 13. Minute, Vargas, der ja gut gespielt hat in den letzten Wochen, aber eben keine Abschlussgefahr gezeigt hat mit dem Treffer. War dann eben auch genau so ein Moment schwach in der Defensive. Und es geht nach einer wirklich mäßigen Leistung von Frankfurt mit Pfiffen in die Kabine. Kevin Trapp war nach dem Spiel bei mir am Mikro und hat gesagt, da hat er kein Verständnis für. Denn erstens hat er die Mannschaft nicht so schlecht gesehen wie offensichtlich die Fans. Und selbst wenn, ne, es geht ja dann in dem Moment darum, dass man die große Qualität von Eintracht Frankfurt ausspielt, eben diese Heimatmosphäre zu haben. Und ich bin da immer noch hin und her gerissen, weil ich meine, das sind Menschen, die zahlen Eintritt, die kaufen eine Dauerkarte oder Einzeltickets. Von denen jetzt zu verlangen, dass sie gefälligst das Team nach vorne zu peitschen haben, selbst wenn es bei denen nicht gut läuft, ist ja immer schwierig. Andererseits, ne, Fans nehmen sich viel nehmen sich vielleicht auch manchmal viel raus. Und dann, also zumindest wenn sie diesen eigenen Ruf genießen, sollten sie dem irgendwie auch gerecht werden. Wobei du merkst, ich schlingere selbst in der Formulierung schon.
Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Also Unmut im Stadion kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen. Was ich übrigens nicht verstehen kann, das kriege ich immer wieder in den Stadien auch mit. Es gibt einfach Fans, die nicht begreifen, dass zum Fußball auch mal ein Rückpass gehört. Wenn ich nochmal in irgendeinem Stadion bei eigenem Ballbesitz deiner Mannschaft und nicht, wir reden da nicht von der 85. Minute, sondern von der 25. oder sowas, und dein Team spielt einen Rückpass, um in Ballbesitz zu bleiben und mal das nächste vorzubereiten, und du pfeifst, dann hast du Fußball einfach nicht verstanden. Dann weißt du einfach nicht, dass das zum Fußball auch dazugehört. So, das ist mal Punkt 1. Aber das ist ja unabhängig von diesem Spiel, wo du ja gesagt hast, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen, dass halt auch einfach der Eindruck, den Frankfurt in der ersten Halbzeit hinterlassen hat, nicht gut war. Kevin Trapp hat den offenbar nicht halb so schlecht gesehen wie die Fans. So, man kann seinem Unmut, finde ich, schon mal seinen Unmut kundtun. Ich weiß aber auch nicht, also jetzt stelle ich mir mal kurz vor, oder stellt ihr euch doch mal vor in eurem Job. So, ihr habt die Hälfte eures Arbeitstags geschafft. Und irgendwie seid ihr schlecht heute, weil irgendwie läuft es nicht und ihr seid nicht gut drauf, schlecht aufgestanden, was auch immer. Aber dann habt ihr immer noch die Hälfte eures Arbeitstages voll. Stellt euch mal vor, wenn zur Mittagspause da 50 Leute stehen und dich auf dem Weg zur Kaffeemaschine einmal ausbuhen, ob dir das jetzt wahnsinnig hilft, um in der zweiten Hälfte deines Arbeitstages besser zu sein. Das ist ja immer so, aber das ist so eine naive von uns. Wir können uns das hier erlauben, dass wir objektiv sind, weil wir haben keine Aktien an Eintracht Frankfurt, an den Bundesliga-Clubs, dass wir da wahnsinnig mitleiden. Wenn du ein Fan bist, für den ist Eintracht Frankfurt das Größte, was es gibt, und du guckst dir 45 Minuten an und du denkst dir, was machen die da für einen Scheiß, dann ist das vielleicht auch was, wo wir uns, muss man auch ehrlich sein, nur so halb reinfühlen können, und vielleicht müssen wir dann auch ein bisschen mehr Verständnis haben. Aber ich bleibe dabei, Pfiffe in einem Stadion während 90 Minuten Fußball haben noch nie leistungsfördernd.
Das ist klar. Die Frage ist eben, ob man sie trotzdem gestatten kann. Und übrigens müssen wir da auch über den Tellerrand hinausblicken, wo ich gleich in den Flieger steige und in den USA Fans erleben werde, die ganz anders Sport konsumieren. Ne? Also da sind wir ja in Deutschland schon hervorstechend. Dieses nahezu ergebnisunabhängige, ja. Wir peitschen immer nach vorne. Das ist ja ganz besonders. Ne? Also wenn ich gucke, wie die Amerikaner gerade eben vergleichen, die sagen halt, Alter, krass, so eine Atmosphäre hätten wir auch gerne, dass es so eine richtige Heimatmosphäre ist. Ne? In den USA, selbst heute in den Playoffs, und da sind dann richtig krasse Emotionen mit drin, da gucken sich die Leute das an und lassen sich dann von dem Spiel anstecken. Ne? Also da ist das ganz normal. Da würde, glaube ich, auch kein Spieler darüber reden, dass das Publikum unzufrieden gewesen ist, weil sie halt sagen, naja klar, das sind ja unsere Zuschauer, und wenn wir schlecht sind, dann finden die es halt doof. Aber also wenn du dir rausnimmst, dass du ein ganz besonderes Publikum bist, dann gehört das vielleicht auch irgendwie dazu. Fakt ist mal, um aufs Spiel zurückzukommen, Frankfurt hat das, was da von den Rängen kam, zumindest nicht krass geschadet, denn in der zweiten Halbzeit waren sie deutlich verbessert. Jes Torup, Augsburg-Trainer, hat in der zweiten Halbzeit eine passive Mannschaft gesehen, und das, finde ich, ist schon eine besondere Formulierung, wenn man überlegt, wie der FCA normalerweise unter ihm agiert. Er war da auch ganz, ganz ehrlich. Und nachdem Frankfurt mit einem Doppelschlag in Führung geht, passiert was total Spannendes. Und wenn du gerade gesagt hast, dass du nah an den Trainerbänken gesessen hast in Bremen, war ich in dem Moment happy, so nah dran zu sein in Frankfurt, weil jetzt Torup bei Rückstand, wie gesagt, Halbzeitführung, in der zweiten Halbzeit bei Rückstand, was macht? Er nimmt Mittelstürmer Tietz raus und bringt Innenverteidiger Pfeiffer. Wie gesagt, Rückstand. Und das löst so dermaßen Kettenreaktion aus, wie ich selten gesehen habe, aber wie gesagt, dafür muss man halt dann noch dran sein und alles da draußen beobachten. Also du hast so richtig gesehen, wie Dino Topmüller auf Frankfurter Seite schon so gesehen hat, okay, da muss jetzt was dabei sein. Ich habe auch ganz kurz überlegt, der wird ja wohl Pfeiffer, das ist ja eine Kante, nicht vorne als Zielspieler Mittelstürmer spielen lassen, kann doch nicht sein, aber wieso bringt man dann einen Innenverteidiger? Ne? Die haben von Viererkette auf Dreierkette umgestellt, komplette Statik verändert und sehr viel mehr dann auf die Breite gespielt mit den Außenverteidigern, die halt vorher in der Viererkette defensiver waren, quasi als Flügelstürmer agiert. Und bei Topmüller hat es halt gearbeitet. Du hättest die Kamera einfach komplett auf ihn draufhalten können. Das ist okay, das. Was passe ich jetzt an? Passe ich zu viel an? Wir sind ja jetzt gerade im Flow. Also wir haben ja jetzt gerade, ne, Flow war ja bei Augsburg immer das Thema. Wir haben ja jetzt gerade die Sache gedreht. Mache ich jetzt alles wieder anders? Und tatsächlich hat er sofort Mario Götze rangeholt. Der war wieder mit dabei, hat ihm Anweisungen gegeben und hat dann doch auch noch schnell selber gewechselt, um die Sache wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist dann tatsächlich das interessante Schachspiel auf den Bänken gewesen. Hat für Augsburg nichts gebracht. Also sie sind dann ein bisschen besser wieder drin gewesen. Sie haben diese Passivität abgeschüttelt, kassieren aber nach so einem, ja, wir werfen alles nach vorne und verlieren den Ball noch einen Konter, der sogar ins leere Tor eingeschoben wird, weil Finn Dahmen mit vorne war. Und am Ende gewinnt Frankfurt 3-1.
Das ist ja übrigens wirklich das Geile. Ich muss mich auch in den ersten Minuten, gestern ging es mir auch schon wieder so, ich habe Hoeneß und Werner beobachtet und ich muss mich dazu zwingen, nicht die Trainer in den ersten 5 Minuten eines Spiels erstmal die ganze Zeit nur zu beobachten, sondern auch wirklich aufs Feld zu gucken, weil ich das so spannend finde, wie die auch das Spiel scannen. Und das ist eben unser Vorteil und unser Privileg, Studi, sind wir ehrlich, dass wir da so nah dran sein können, wenn man aus dem Elfenbeinturm heraus jede Woche über die Bundesliga redet, aber halt auch nie das mal so 1-1 mitbekommt. Das ist einfach das ändert einfach auch was am kompletten Verständnis für den Job Trainer, finde ich.
Ja, und ja, trägt noch ein bisschen mehr dazu bei, dass diese Faszination da ist. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, erste Halbzeit Frankfurt gegen Augsburg. Ich habe ja vergangene Woche schon vom Freitagsspiel Augsburg gegen Union geredet. War spielerisch nicht dolle, ne? Gerade weil bei Frankfurt auch viel verstolpert wurde. Du sagst es ja, bei Rückpässen pfeifen ist irgendwie doof, aber wenn selbst der Rückpass noch nicht in Fuß gespielt wird, dann merkt natürlich jeder Zuschauer, dass das einfach gerade nicht sauber ist. Das war in der ersten Halbzeit, nee, jetzt nicht über 45 Minuten am Stück, aber doch immer wieder so zu sehen. Und trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn du erkennst, was da gerade taktisch auf dem Platz passiert. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, ich finde das schlimm, wenn man irgendwie den ganz großen Taktik-Zampano nur raushängen lässt und sagt, ja, steht hier 0-0, aber ich finde es mega spannend, weil es taktisch ja auf so hohem Niveau ist. Ja. Das war es in der ersten Halbzeit auch nicht. So, und ich bin auch nicht der Typ, der da jetzt jedes Achter werden breiter aufgestellt, um die Zwischenräume besser zu bespielen, erkennt. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es mal so einen Moment, so eine Phase, in der das komplett offensichtlich gewesen ist. Da macht jetzt gerade ein Trainer, ne? Das ist irgendwie das, was diesen Spieltag so prägt. Was ganz Außergewöhnliches, was Mutiges, weil, ey, also du musst dich erstmal trauen, bei Rückstand den Mittelstürmer rauszunehmen und einen Innenverteidiger zu bringen. Aber er macht halt diesen besonderen Move, der auf der anderen Seite dann wieder eine Reaktion fordert. Unterm Strich, Frankfurt setzt sich von Augsburg ab. Die können damit leben, das ist ganz klar. Aber für die Eintracht war es ein sehr wichtiger Sieg. Hat man gemerkt, was die Emotionen angeht. Also Dino Toppmöller ist bei jedem Tor, auch in der zweiten Halbzeit beim 3-1, was dann die Entscheidung gebracht hat, bis zur Eckfahne mit hingelaufen zum Jubeln. Musste da vom Schiri-Assistenten mehrfach ermahnt werden, weil er das natürlich eigentlich nicht darf. Selbst Kevin Trapp ist bis zur gegnerischen Eckfahne gelaufen, um diesen dann feststehenden Dreier zu feiern. Also für Frankfurt war viel mehr Druck auf dem Kessel. Vielleicht auch eine Sache, die Zuschauer für sich selber gespürt haben. Und umso wichtiger dieser Sieg.
Ja, das muss man ja in die Zuschauerthematik noch mit einbringen. Wir haben ja mit Timothy Chandler auch gesprochen gehabt darüber, dass irgendwie so eine Unzufriedenheit über diese Saison liegt, obwohl du am Ende wohl international spielen wirst. Was wollen wir denn als nächstes besprechen? Lass uns mal zu den Bayern gehen, weil wir gleich ja auch mit Derschi verabredet sind. Das Spiel können wir, glaube ich, also Union Berlin verliert zu Hause gegen den FC Bayern mit 1-5. Ich habe hier vor allem neben diesem Ergebnis stehen mit dicken, fetten Ausrufezeichen starker Goretzka.
Ja. Hoho. Wir können vielleicht noch kurz mit reinnehmen, was die Bayern unter der Woche in der Champions League gemacht haben mit einem wieder starken Kimmich.
Ja.
Ich sage ja ganz ehrlich, ich fand ihn im Hinspiel sogar noch besser. Ich glaube, ich habe das hier auch gesagt, ne, dass ich den Defensiv-Rechtsverteidiger überragend fand. Aber selbst für solche Leute gilt dann halt, Tore sind das, was dann besonders Scheinwerferlicht auf sich zieht. Und er macht halt gegen Arsenal diesen entscheidenden Treffer, spricht später selber von vielleicht dem wichtigsten Treffer, einem der wichtigsten Treffer seiner Karriere. War jetzt auch wieder sehr solide. Ich finde nach dem 1-0 von Goretzka diese Freistoßvariante sehr schön. Man kann sagen, Union macht das nicht gut, aber Kane trifft von halbrechter Position, was sind das so, 22 Meter oder 23? Und hast du gesehen, dass Kimmich da ja auch beteiligt ist? Es ist eine deiner Lieblingsrubriken. Er bekommt da gar nichts für in der Statistikabteilung. Aber sein Lauf rechts raus, also über den Ball und dann rechts einfach dran vorbeigelaufen, um theoretisch eine Anspieloption darzustellen, zieht Döki so ein Minischritt aus der Mauer raus.
Ja, super.
Weil der
ja,
halt sieht, da ist einer. Und genau da geht der Ball von Harry Kane dann vorbei und ja, Renault sieht nicht so richtig gut aus. Und dann steht es 2-0 und dann ist Union einfach im Moment auch nicht in der Lage, da noch irgendwas zu drehen. Es wird dann viel gewechselt in der zweiten Halbzeit. Müller hat aufgedreht, auch Taylor hat nochmal getroffen. Müller eben, wie gesagt, sogar zweimal. Also ich habe es noch nicht gesagt, aber jetzt tue ich es. 5-0 am Ende und der Anschlusstreffer, also nicht am Ende, sondern kurz vor Ende, und der Anschlusstreffer logischerweise nur noch Ergebnis Kosmetik, wie wir so schön sagen.
Du, und wirklich Hut ab, ne? Wie Kimmich und Goretzka, die auch ordentlich Feuer gekriegt haben, auch hier an dieser Stelle. Ich lass mich gerne eines Besseren überzeugen. Ja, ich hatte sie ja auch so ein bisschen mit in den Topf reingeworfen, was diese Gesamtkonstellation beim FC Bayern angeht, die irgendwie für den Erfolg auf ganz großer Ebene nicht gemacht scheint. Man muss natürlich sich schon fragen, warum das so eine Saison der absoluten Gegensätze ist, warum sie es in der Champions League dann jetzt schaffen, wenn es um die Wurst geht, das zu zeigen und eben im vermeintlichen Alltag nicht, ne? Das gehört auch schon dazu, aber worauf ich
eigentlich... Aber kann es vielleicht damit zu tun haben, dass sie diesen Alltag, ne, also über 11 Jahre erfolgreich gestaltet haben?
Ja, aber da waren ja nicht alle dabei, ne? Das ist mir dann als Ausrede auch irgendwie ein bisschen zu einfach, weil der...
Also ich finde es nicht so einfach, also ganz ehrlich. Ich finde, man muss total in dieses Team reinschauen, und das ist ja eine Sache, die jetzt Max Eberl in diesen Wochen auch tut, und ich glaube tatsächlich, das ist komplizierter geworden nach dem, was er in der Champions League gesehen hat. Ne? Ja, also wie krass wäre es, wenn Thomas Tuchel, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht mehr ganz gering, das Ding am Ende mit dem Henkelpott zieht. Und die Spieler liefern in solchen Momenten auch. Also Leon Goretzka raus aus der Nationalmannschaft. Ne? Da war eigentlich davon auszugehen, oder war eigentlich eher die Frage, ob er überhaupt noch in den Kader kommt. Den Stammplatz hatte er an der Seite von Toni Kroos. Das wäre ja theoretisch eine Option. Offensichtlich an einen Robert Andrich verloren. Da hat man ja nicht mal über Variante B Goretzka geredet, sondern eher soll es groß machen oder keine Ahnung wer.
Pavlovic.
Da sind sie ja durchgegangen, ne? Ein Stach oder so. Aber er liefert jetzt gerade richtig ab. Rechtsverteidiger Kimmich, finde ich, dass du mit dem in erfolgreichen Fußballmannschaften spielen kannst, ist für mich nicht zu diskutieren, finde ich. Und das zeigt er ja jetzt auch. Dass er im Mittelfeld zentral nicht seine beste Saison gespielt hat, ganz, ganz klar. Aber was er jetzt auch in wichtigen Spielen Rechtsverteidiger spielt, macht auch für die Nationalmannschaft extrem Hoffnung. Aber wie gesagt, es ist total interessant, weil es ja Veränderung geben wird im Sommer. Und Max Eberl jetzt natürlich sieht, okay, also die abzuschreiben wäre deutlich zu früh. Und lass uns nicht zu kleinreden, dass der FC Bayern München etwas geschafft hat, was es vorher noch nie gegeben hat in der schon lange professionellen ersten Liga in Fußball-Deutschland, nämlich 11-mal hintereinander Meister zu werden. Und dass du dann mal ein bisschen Gang zurück hast, ist das nicht nur menschlich? Also, und die waren jetzt nicht beim ersten Meistertitel schon dabei, aber auch Kimmich und Goretzka können doch den Marienplatz nicht mehr sehen.
Ja, das stimmt schon. Und ich habe meine Ausführung begonnen mit Hut ab Goretzka und Kimmich und bin dann wieder irgendwie eine Seitenstraße genommen. Ich wollte eigentlich darauf einfach hinaus, dass sie gerade liefern, so. Und das muss man erwähnen und muss man hoch anrechnen. Sami Khedira hat es uns ja auch allen gesagt, Fußball-Deutschland gesagt, ey, die Experten da draußen zu Kimmich, die haben keine Ahnung. Und irgendwie fand ich auch gut, dass er da steht und das einfach mit dem Mikro in der Hand mal so artikuliert. Und aktuell liefern Goretzka und Kimmich, muss man sagen. Es wird Veränderungen geben bei den Bayern. Du hast angesprochen, aber Julian Nagelsmann wird kein Teil davon sein auf der Trainerposition, und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Nagelsmann bleibt bei der Nationalmannschaft auch über den Sommer hinaus. Matthias Dersch klärt uns auf. Hier ist er mal wieder, die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser, der Mann, der beim Kicker, ich glaube, 17 Hauptschwerpunkte hat, die er bearbeiten darf, weil er halt auch einfach der Mann ist, der den Job am Ende erledigt. Ich begrüße bei uns hier in der Runde, vielleicht kann er dafür sorgen, dass dieser morgendliche Tau, der über dieser Folge liegt, so ein wenig langsam hier rausgekehrt wird. Guten Tag, Matthias Dersch, willkommen bei uns.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Das war aus irgendeinem Film jetzt, oder? Mit dem, der den Job erledigt? Das hat mir gefallen, auf jeden Fall.
Du, ich habe eigentlich alles, was ich sage, sind irgendwelche popkulturellen Referenzen, weil ich komme selber auf wenig gute Gedanken.
Ich habe an Hasan Salihamidžić gedacht, der einfach überall spielen konnte und deswegen immer gebraucht wurde. Ich hätte gedacht, du wärst der Brazzo vom Kicker.
Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt Lob für Derschi oder nicht?
Wir reden über den Spieler. Ja, es ist der junge Brazzo, der Spieler Brazzo. Nicht der... Ich halte nichts mehr von Julian Nagelsmann, der hat bestimmt keine Zukunft, Bratzo.
Da sind wir doch schon, ach, Alex Schüter, da kommt doch die Professionalität dann wieder raus, wir sind voll im Thema. Wir wollen mit dir, Derschi, natürlich heute mal nicht über den BVB sprechen, sondern über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da hat ja mal wieder was eingeschlagen, wie sonst sowas. Alle sprechen darüber, oh, der Nagelsmann, macht er das wirklich nochmal mit dem Bayern? Ja, denkste, der bleibt beim DFB und du erzählst mir, wie das gekommen ist und vor allem, ob du das hast kommen sehen.
Ach, boah, das ist ja direkt eine schwere Frage hier morgens um 8.30 Uhr Aufnahmezeit. Hätte ich das kommen sehen? Ehrlicherweise lange Zeit nicht, nein. Also ich war mir doch relativ lange sicher, dass Julian Nagelsmann nach der Euro wieder in den Clubfußball wechselt und ich hätte auch grundsätzlich in mir gut wieder beim FC Bayern vorstellen können und es gab ja nun mal auch beim FC Bayern zumindest vereinzelt Personen in Führungspositionen, die sich den gut beim FC Bayern wieder hätten vorstellen können, also namentlich Max Eberl beispielsweise. Und ja, dann kam eben diese Dynamik da rein in der vergangenen Woche, Ende der vergangenen Woche, rund um das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Arsenal. Da klang es ja noch schwer danach, als könnte da möglicherweise sehr schnell eine Einigung sogar mit dem FC Bayern bekannt gegeben werden. Georg Holzner, unser Bayern-Reporter, der hat eigentlich von Anfang an da sehr skeptisch drauf reagiert und meinte, naja, so ganz sicher ist das nicht. Und dann kam am Donnerstagabend plötzlich das Ja-Wort von Nagelsmann an den DFB. Freitagmorgen wurde das Ganze dann ja auch verkündet, wieder mal mit so einem coolen TikTok-Video mit Rudi Völler, der dann irgendwie steht, haben wir klar gemacht.
Echt?
Fand ich okay. Ganz cool, ja, muss ich sagen. Das haben sie gut drauf momentan. Und man kann natürlich dann immer nur über die letzten Details der Entscheidung kann man spekulieren, vermuten. Ich glaube, Nagelsmann hat einfach gemerkt, okay, beim FC Bayern gibt's nicht die ganz große Einigkeit, da sind ein paar wichtige Leute im Hintergrund, die nicht dafür sind, dass ich zurückkehre, und dann hat er sich einfach proaktiv für den DFB entschieden, bevor dann am Ende irgendwo eine Tür für ihn zugeht, ist er selber durch eine durchgegangen. Cleverer Schachzug in meinen Augen.
Definitiv. Und ein schöner Moment, in dem Benny Zander feststellt, dass er alt ist, weil er das TikTok-Video von Rudi Völler verpasst hat. Finde ich aber gut. Rudi Völler hat dir wahrscheinlich schon vor Monaten bei TikTok eine Anfrage gestellt. Ich weiß nicht, ob man da Anfragen stellt. Und das nächste Mal, wenn du ihn triffst, sagt er so, ey, was ist denn jetzt hier? Ich followe mir doch mal. Und du kriegst nicht mal mit, dass er mal eben Nagelsmann klar macht. Aber heißt das, Derschi, dass er dann auch wirklich Überzeugungsarbeit leisten musste? Also glaubst du, es gab ein Wettrennen zwischen Rudi Völler, a.k.a. DFB, und Max Eberl, a.k.a. FC Bayern, und der DFB hat es irgendwie besser hingekriegt?
Rudi Völler ist ja wohl a.k.a. immer noch Tante Käthe. Also damit müssen wir schon mal, okay.
Ja, ich glaube, Tante Käthe geht auch in kein Wettrennen mehr, ehrlicherweise.
Ist das sein TikTok-Name eigentlich?
Gegen die Fitness von, ne? Rudi, aber und wenn, dann war es ein Frühstart, denn man muss mal sagen, dass der DFB eigentlich schon sehr, sehr früh Nagelsmann signalisiert hat, dass sie mit ihm weitermachen wollen. Das war nach unseren Infos schon zu Jahresbeginn, dass man da mal vorstellig wurde. Und es hat sich ja dann auch relativ früh herauskristallisiert, dass auch Rudi Völler weitermachen möchte, dass man ihn auch noch länger bindet. Der hat ja dann Anfang April auch seinen Vertrag verlängert. Das war, glaube ich, für Nagelsmann auch extrem wichtig, dass er weiß, der bleibt weiter an seiner Seite. War sicherlich ein schweres Argument am Ende. Ja, und ich glaube, Überzeugungsarbeit beim Verband musste man da gar nicht so sehr leisten, weil Nagelsmann, glaube ich, schon jetzt bei den März-Länderspielen gemerkt hat, was das eigentlich auch für eine coole Aufgabe sein kann, wenn es sportlich denn dann läuft. Also ich meine, es hat jetzt nicht viel gebraucht, wenn man ehrlich ist, um die Stimmung in Deutschland kippen zu lassen. Plötzlich ein paar Personalentscheidungen auf der einen Seite und ein paar gute sportliche Ergebnisse auf der anderen Seite. Plötzlich ist da wieder diese Euphorie im Land. Wir hören alle Major Tom und freuen uns auf die Euro. Das hätte irgendwie Anfang März auch noch komplett anders ausgesehen, wenn man da eine Umfrage gestartet hätte. Da war eher Weltuntergangsstimmung. Ja, und ich glaube, das hat Nagelsmann schon gefallen. Zum einen diese Positivität, die ihm da entgegengeschlagen ist nach den Länderspielen. Zum anderen aber auch der Verband, der sich da klar positioniert hat. Und das war dann im Endeffekt ein attraktives Gesamtpaket, glaube ich, für ihn, zumal er ja auch einfach noch sehr jung ist und die Karriere ja nicht 2026 dann bei der WM oder nach der WM in den USA dann für ihn beendet sein muss. Im Gegenteil, der ist dann immer noch jung genug und frisch genug, um sämtliche Posten dieser Fußballwelt für sich in Anspruch zu nehmen. Möglicherweise wird beim FC Bayern dann ja auch wieder was frei. Nein, das ist jetzt ein kleiner Spaß, aber für den ist ja keine Tür geschlossen, wenn er jetzt beim DFB um 2 Jahre verlängert.
Ich habe eine kleine Zwischenfrage aus genau dieser Humorecke. Wie findet ihr es, dass, also aus der Bayern-Ecke, nicht, dass es jetzt nochmal gezwungen lustig wird von mir. Wie findet ihr es, dass der FC Bayern so damit umgeht, wie sie im Nachhinein damit umgegangen sind? Also zu sagen, ja, wir hätten ihn gerne gehabt. Also zumindest Max Eberl hat das ja so gesagt und ich glaube Uli Hoeneß auch, ne? Aber ist jetzt so, weil ich ja an sich, haben wir bei Thomas Tuchel interessanterweise ja häufig genug thematisiert, gut finde, wenn man ehrlich ist. Andererseits ist beim FC Bayern natürlich dadurch auch klar, dass alles, was jetzt verpflichtet wird, Option Nummer 2, 3 oder 4 ist. Wie steht ihr zu dieser, ja, man kann schon sagen, Ehrlichkeit, was Julian Nagelsmann angeht? Herr Zander, als ehrlicher Typ.
Ich bin auch ein Fan davon, aber natürlich das, was du sagst, ist damit jetzt dann automatisch auch eingepreist. Ne? Also wer jetzt auch immer kommt, hat das Gefühl, eigentlich gab es Nagelsmann und vielleicht sogar noch einen, der irgendwie erstmal auf der Agenda war und dann, ich weiß nicht, wie so ein Ralf Rangnick das findet, wenn er nicht die 1A-Lösung ist. Wir wissen ja nun, wie du weißt es besser als wir beide, Schütti, wie Ralf Rangnick auch tickt und dass er natürlich auch schon das Gefühl hat, dass er immer die beste Lösung in solchen Momenten ist. Aber ich fand das, also ich fand das sehr angenehm von Max Eberl auch zu hören, dass er einfach gesagt hat, ja, und natürlich spielt auch eine Rolle, wie diese Trennung damals abgelaufen ist. Was, also jeder kann sich das denken, dass das so ist, aber dass es auch einfach mal jemand so ausspricht, finde ich persönlich nicht schlecht. Aber Dersch, ich glaube, du wirst es ähnlich sehen. Natürlich hat das schon auch eine Auswirkung auf das, was sie jetzt dann als Trainerentscheidung machen.
Ja, definitiv. Wobei, du hast es mit Rangnick ja schon angesprochen, ne? Der glaubt sowieso, dass er die beste Lösung ist. Der hat dieses Selbstbewusstsein. Das hat er sich ja auch erarbeitet mit vielen Erfolgen auf seinen vorherigen Stationen. Das kann er auch haben. Ich glaube, wenn der es würde...
Zum Beispiel Decoded mit Alex Schlüter.
Ja, genau. Genau. Ich glaube, das ist die Sternstunde. Wenn er irgendwann mal ein Buch schreibt, dann wird er das zum Hauptinhalt machen.
Meine Zeit mit Alex Schlüter ist der Untertitel.
Ja, in Klammern und also Untertitel und der Rest.
Naja, also ich glaube, bei dem wäre es am wenigsten ein Problem, wenn der Trainer werden würde. Ich glaube, auch ein ausländischer Trainer hätte damit nicht so Riesenprobleme, einfach weil er das ganze Theater davor möglicherweise gar nicht so richtig mitbekommen hat. Ist ja auch manchmal ein Vorteil, wenn man nicht alles gelesen hat, alles gehört und alles gesehen hat. Ja, und bei allen anderen Lösungen, mein Kollege Georg Kolzner hat ja heute im Kicker noch so ein paar Gedankenspiele aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was er da alles an Namen genannt hat. Flick, Favre auf jeden Fall. Sprich die Überlegung, dass man auch einen Übergangstrainer einsetzt, um dann möglicherweise 25 nochmal auf die ganzen Kandidaten zu gehen, die jetzt nicht zur Verfügung standen. Sprich Alonso, der mit Sicherheit die 1-AAAA-Lösung für die Bayern gewesen wäre. Ein Hoeneß, ein Klopp, der dann ja sein Sabbatical beendet hat und der ja für viele eigentlich auch so der natürliche Bundestrainer-Nachfolger von Nagelsmann war. Da gab es ja Überlegungen, macht es vielleicht der Wagner für ein paar Monate alleine, bis der Klopp dann sein Sabbatical beendet hat, übernimmt er dann für Deutschland zur WM. Die Überlegungen gab es ja auch, oder die Gedankenspiele nenne ich es mal. Da hat Nagelsmann jetzt natürlich sowohl bei der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern einfach einen Flock eingeschlagen, mit dem man jetzt erstmal umgehen muss. Die neue Realität, die da ist, die muss man jetzt auch erstmal sortieren. Ich bin gespannt. Die Bayern hatten sich ja bis Ende April diesen Zeitplan gesetzt. Eberl hat es schon ein bisschen aufgeweicht und gesagt, wenn es ein paar Tage später ist, okay, auch in Ordnung. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Das ist so ein bisschen geil, wie, ne? als ich Gitarre lernen wollte, wollte ich bis zu meinem 30. machen. Jetzt habe ich es auf bis zu meinem 40. Lebensjahr verschoben, was leider immer, immer näher kommt. Und ganz kurz, also du hast den auch erlebt, auch Schlüti, Lucien Favre beim FC Bayern, kann ich mir so zu, also da ist die Prozentzahl, dass ich das für wahrscheinlich halte, im Minusbereich.
Ja, Dersch hat gerade was gesagt. Ich finde es übrigens geil, dass wir mit Brazzo Dersch jetzt sogar über den Bayern-Trainer reden, ja, weil er einfach alle Positionen bespielen kann. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, diese Übergangslösung wäre das Falscheste, was die Bayern machen können, wenn man überlegt, dass es da ja jetzt einen Umbruch geben muss und ja auch wird, was dann das Personal angeht. Und dann zu sagen, also wir machen jetzt alles neu, um wieder Leverkusen hinter uns zu lassen und eben auch den VfB Stuttgart. Aber das Ganze mit einem Typen, der erstmal ein Jahr da ist, weil dann sind bestimmt noch bessere da. Also finde ich, würde ich für einen Riesenfehler halten, wenn es denn tatsächlich so kommt. Julian Nagelsmann, hast du vorhin auch einmal kurz angerissen, ist ja eigentlich gar kein typischer Nationaltrainer, ne? Also Jürgen Klopp hat sich jetzt über Jahre abgeackert mit Montag bis Freitag und am Wochenende Spiel und dann wieder Montag bis Freitag und so. Julian Nagelsmann, der Jungspund, bei dem viele Bayern-Fans gesagt haben, die Zeit für ihn kam an der Säbener Straße einfach zu früh. Der ist eigentlich doch ein ganz klassischer, akribischer Vereinstrainer. Ist das eine Sache, die die am Ende irgendwie für ihn als Faktor nicht ausgereicht hat, weil die Nationalmannschaft dann doch zu sehr schillert und er sagt, okay, dann suche ich mir halt noch einen Nebenjob, um ausgefüllt zu sein, oder?
Na, ich glaube, wir müssen da schon auf die Alternativen schauen, ne? Und wenn er für sich das Gefühl hatte, okay, der FC Bayern ist im Moment vielleicht nicht die richtige Alternative und es gab möglicherweise auch kein anderes Angebot, dann guckt er am Ende auf die Habenseite beim DFB und ich glaube, da sind dann Bedingungen, mit denen er sich gut arrangieren kann für diese 2 Jahre. Erstmal 2 Jahre. Mal schauen, ob es danach dann möglicherweise ja auch noch weitergeht. Jetzt müssen wir ja erstmal die Euro spielen und gucken, dass das erfolgreich läuft, dass er danach überhaupt weitermacht. Denn diese
Merkel und Jogi haben wir auch nicht gedacht, dass die so lange bleiben.
Nee, das stimmt. Ne? Und ich meine, die Hintertür bei Nagelsmann, die gibt es eben auch noch. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Euro läuft erfolgreich oder so, dass man beim DFB das Gefühl hat, das ist erfolgreich gelaufen, das muss dann ja nicht zwingend der EM-Titel sein. Ich glaube, dann ist da eine Stimmung im Land, die Nagelsmann wahrscheinlich gefällt, bei dem die Arbeit auch ein bisschen angenehmer ist, als es jetzt ja beispielsweise nach den verkorksten Länderspielen war, die er da hatte in Österreich und in Berlin gegen die Türkei, wo er ja reichlich Gegenwind bekommen hat und wo er sich, glaube ich, auch erstmal schütteln musste. Weil er ist ja, glaube ich, schon ein Typ, der gerne Applaus bekommt, der gerne gemocht wird. Und der Bundestrainer ist ein Posten, der natürlich von allen irgendwie beäugt wird. Da hat aber auch jeder eine Meinung zu. Und wenn es sportlich läuft, ist die Meinung in der Regel positiv. Also das sind schon finde ich, ein paar Punkte, wo man denkt, wenn man das Gefühl hat, es ist sportlich in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ich glaube, das hat Nagelsmann jetzt gerade mit den Personalwechseln, die er vorgenommen hat. Das ist ja auch weitgehend etwas, was über die Euro funktionieren kann. Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller mal ausgeklammert. Man hat jetzt aber auch gesehen, Ter Stegen kann das dann natürlich im Zweifel auch machen als Torwart. Beim Groß muss man mal schauen, die sind in der gleichen Agentur, die Wege sind kurz, da kann man sich bestimmt mal abstimmen. Und Müller ist ja jetzt schon ein Teilzeitarbeiter, gar nicht negativ gemeint, aber ist ja nicht mehr die prägende Figur, die immer spielt. Und alle anderen Spieler, die da auf dem Platz standen in den März-Länderspielen, haben ja eine Zukunft über die Euro hinaus. Und da hat er, glaube ich, ein gutes Gefühl entwickelt und hat wahrscheinlich auch Bock, mit denen noch ein bisschen den Weg weiterzugehen.
Er ist nicht unser Teilzeitarbeiter. Er ist unser Edeljoker, der immer dann kommt, wenn er gebraucht wird. Er ist so ein bisschen wie der Batman von KMD, Matthias Dersch. Danke für deine Zeit. Wenn das Dersch-Symbol wieder am Himmel erscheint, dann erwarten wir dich hier wieder in unserer Runde.
Aber du kannst ihn nicht Joker und Batman gleichzeitig nennen.
Oh, das ist ein
Darauf
Popopar
einigen wir uns
mir.
Bis zum nächsten Mal noch. Also das ist die einzige Filmreferenz, die ich habe.
Würde ich jetzt Two-Face. So, jetzt wird's endgültig Nerd-Talk. Ich bin raus für heute. Vielen Dank.
Danke.
Danke. Jetzt treffen wir uns hier jeden Montag. Mal früher, mal später. Mal wissen wir, wo wir sind. Mal wissen wir nicht, dass wir in derselben Stadt unterwegs sind. Wir haben noch nicht drüber geredet, wen wir eigentlich in der kommenden Saison auf die Trainerbank des FC Bayern München setzen würden. Du hast jetzt gesagt, Favre wird's nicht, wenn du irgendwas zu sagen hast. Und wir wissen,
dass du von Max Eberl einfach nur nicht vorstellen gehört wirst. Ich habe nichts gegen Lucien Favre, ne? Ich halte ihn für einen herausragenden Trainer, aber ich halte ihn auch für einen speziellen Typen, der, glaube ich, im Umfeld FC Bayern eher so semi-gut funktionieren würde.
Ja. Wen würdest du nehmen?
Ja, also vielleicht haben wir auch deswegen darüber geredet, weil ich es nicht weiß. Also
oder sagen wir, also nicht, wen du nehmen würdest, sondern wen du als erstes kontaktieren würdest. Ne? Wenn dein Telefonbuch nicht so traurig wäre, wie es gerade ist, sondern du hättest die Nummer von Zidane, von Rangnick. Kloppo ist, glaube ich, also der würde dich auf die Ignore-List packen. Aber De Serbi, wer wär's?
Also gehen wir mal alle meine Gedanken durch, weswegen ich ständig, wenn ich mit Leuten darüber spreche, abseits eines Podcast-Mikros, irgendwie immer am Schwanken bin. Zidane hätte für mich sofort
den... Das Schwanken hat aber auch noch andere Gründe.
Das hat auch andere Gründe. Zidane hätte natürlich sofort den Alonso bei Leverkusen-Effekt, ne? Also es wird keinen Spieler geben, den Zidane nicht an den Lippen hängt im Training. Genügt das, um den einzustellen, wenn er dann irgendwie vielleicht sein Taktik-Team mitbringt, weil man ja irgendwie bei den Bayern auch immer darüber redet, du musst eigentlich mehr People-Manager sein als Taktik-Fuchs. Ja, kann sein, keine Ahnung. Weil ich weiß auch nicht, wie die Planung von Zidane ist, ob der überhaupt für sowas offen wäre. Ralf Rangnick fände ich allein deswegen schon interessant, weil ich gerne sehen würde, wie das mit ihm und dem Bayern-System funktioniert in dem Sinne. Der ist ja nun jemand, der gerne dann auch Dinge auf links krempelt. Und das kann er natürlich gerade beim österreichischen Verband, hat er gemacht. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt die Freiheiten bekäme, die er bräuchte, um erfolgreich beim FC Bayern zu arbeiten. Am spannendsten finde ich die De Serbi-Nummer, muss ich dir ehrlich sagen, das ist das mit, na gut, es ist schon das größte Trainer, ne? Ruben Amorim hast du noch, aber so, das sind so die ein, zwei international absolut großen Trainertalente, die es gibt, ne? Und alle erzählen dir, wir saßen mit Hürzeler zusammen, alle erzählen dir, sie gucken De Serbi-Fußball.
Ja, er ist der Gamechanger.
Genau, er ist der Gamechanger, aber er ist ein junges Trainertalent und ich finde, das würde dann bedeuten, dass es auch wirklich einen signifikanten Umbruch beim FC Bayern gibt, ja, weil diese Kabine einfach nicht leicht zu führen ist. Das haben die letzten Jahre und verschiedenste Trainer, die es versucht haben, gezeigt. Und das weiß ich nicht, ob er dann die richtige Wahl ist. Das sind mal meine Gedanken. Das ist jetzt nichts Konkretes. Du kannst nichts damit anfangen, weil ich dir nicht gesagt habe, wen ich
bevorzuge. Doch. Kann ich, ja, also ganz ehrlich, dass wir jetzt, dann wärst du auch so ein komischer Experte, der du ja nicht bist, jetzt zu sagen, es muss der werden und alles andere ist Quatsch oder so, es ist ja auch wurscht. Aber trotzdem muss ja Max Eberl für sich entscheiden, welche Nummer er als erstes wählt. Also offensichtlich hat er die von Julian Nagelsmann relativ bald gewählt, nachdem Xabi Alonso gesagt hat, ich rufe zurück nächstes Jahr oder übernächstes. Und jetzt ist halt die Auswahl noch ein bisschen kleiner geworden. Ich finde, du bringst es aber richtig auf den Punkt. Max Eberl selber hat ja gesagt, er macht alles, was da im Sommer passiert, abhängig von der Personalie Trainer. Und das ist völlig richtig. Nur okay, wenn du das jetzt aufzählst, und deswegen bringt mir das total viel, dann wird ja deutlich, wie unterschiedlich auch der Kader aussehen wird. Also mit De Serbi hast du eine Mannschaft, wie es die jetzt gerade in der Bundesliga zweimal gibt, in der Planung, ne? weil das ist dann Leverkusen-Stuttgart. Das heißt also, dann ist klar, dass ganz viel anders sein muss. Dann brauchst du auch das entsprechende Personal. Dann braucht es eine klare spielende Sechs und alles, was dann eben dazugehört, was die Außen, also dann kann Davis nicht weiterhin da spielen. Wird er wahrscheinlich sowieso nicht, aber dann braucht es da auch andere Typen. Wenn du einen Ralf Rangnick holst, dann hast du, und ich will ihm da jetzt auch nichts Falsches unterstellen, aber dann hast du eine ganz andere Philosophie von Fußball auf der Trainerbank sitzen. Ne? Ralf Rangnick steht ja für Gegenpressing, das ist das Leipzig, das RB-Modell.
Schau dir die Österreich-Spiele an, das ist ja, ne?
Genau.
Krass.
Ich wollte nämlich gerade sagen, auch Ralf Rangnick, und ich kenne ihn ja nun ein bisschen besser berufsbedingt, ist jemand, der absolut nicht krass konservativ sagt, ich mache das seit Jahren so. Ne? Der ist ja deswegen so erfolgreich, weil er schon immer eher ein bisschen früher anders gedacht hat. Ne? Was eben auch neue Themen angeht mit Analyse, Technik etc. Das heißt also, dem darf man durchaus auch zutrauen, dass der gerade eben guckt, was in der Fußballwelt passiert und dass der interessant schaut, was er vielleicht dann auch selber in sein eigenes Trainergame implementieren kann. Aber du hast recht, mit Österreich spielt er im Moment RB-Fußball. Und das würde ich beim FC Bayern aktuell nicht vermuten, was so die Wunschvorstellung von Max Eberl angeht. Und deswegen lande ich übrigens am Ende bei Zinedine Zidane. Das ist für mich.
Wie krass wäre das? Wir hätten Zidane und Alonso an der Seitenlinie als Coaches.
Ja. Also tatsächlich mit genau diesem Argument, das Wichtigste ist, dass du diese Mannschaft eingenordet bekommst, die in der Champions League, unter anderem in der Champions League, da vor allem zeigt, was sie eigentlich kann. Und ansonsten aber, und da meine ich jetzt nicht nur, sie sind ja nur Zweiter in der Bundesliga, weil, wie gesagt, ein bisschen Ausrede darf man da gelten lassen, ist meine Meinung nach 11 Jahren Meisterschaft, sondern ja eben mit den Trainern Probleme hat, es hakelt, ohne dass wir jetzt jeden Tag das Ohr in der Kabine haben, regelmäßig, was das Zwischenmenschliche angeht. Und da hat Zinedine Zidane genau die Qualitäten, die du angesprochen hast und die es dann eben braucht, um so eine Kabine definitiv in den Griff zu bekommen. Und ich habe auch keine Ahnung, ob, ich weiß nicht mehr, ob der überhaupt ein Handy hat. Ne? Sprachthema würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz voranstellen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Muss der deutschsprachig sein, wenn sie dann da jetzt nicht ganz fleißige App-Coaching-Lessons gemacht hat, vielleicht läuft er auch seit Monaten so mit Kopfhörern durch Madrid und sagt, Bratwurst, ich hätte gerne eine Bratwurst, aber ansonsten würde ich den auf der 1 sehen.
Wollen wir beim Trainerthema bleiben und zu Edin Terzic kommen? Und dem Trainerduell Terzic gegen Alonso, das am Ende 1-1 ausgeht. Was haben nicht alle vorher erzählt, wie der Alonso den Terzic wieder auscoachen wird? Das ist auch Wahnsinn, wenn man sich in manchen Internet-Bubbles rumtreibt. Sollte man einfach nicht tun. Sollte man nicht nur Marvin Ducksch empfehlen. Ja, da wird einfach, es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, Edin Terzic hat gar keine Ahnung von Fußballtaktik. Ne? Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wenn ich es lese.
Ja, und irgendwie gilt ja für ihn Ähnliches wie für Thomas Tuchel, aber wirklich nur Ähnliches, dass es Fans gibt, die sagen, ja, das ist über den Sommer hinaus sowieso kein Thema und das kann nicht mit Edin Terzic als Trainer von Dortmund weitergehen. Vielleicht hat er noch irgendwie eine andere Zukunft beim Verein, weil das ja nun sein absoluter Herzensverein ist. Ja, und jetzt steht er im Champions-League-Halbfinale. Und wer weiß, wie weit es noch geht. Ich traue Dortmund
Mittelfinger in die Höhe.
Definitiv was zu nehmen. Ja, genau. So. Und er sieht mit seinem BVB ein Leverkusen, das verändert daherkommt. Also ja, Xabi Alonso hatte taktische Ideen, aber er kriegt's auf seine Art und Weise dann auch gematcht. Ne? Also beim BVB nicht viel Veränderung im Vergleich zu diesem Weiterkommen gegen Atletico Madrid. Bino Gittens rein, weil Adeyemi gelb gesperrt nicht dabei sein kann. Bei Leverkusen, da gab es die großen Umstellungen. Kein richtiger Mittelstürmer, auch kein Wirtz, aber eben vor allen Dingen die Idee mit den schnellen Pfeilen da vorne drin, die nicht ganz so schnelle BVB-Verteidigung zu überlaufen.
Wollen wir direkt in die Schlussphase springen, wo dann die entscheidenden Dinge in diesem Spiel passieren? Der größte Aufreger bis dahin war, glaube ich, dieser Fußtritt oder dieser auf die Hacke getreten Can gegen Frimpong an der 16er-Grenze. Und da habe ich auch erstmal wieder drüber nachgedacht, wie eigentlich die VAR-Regularien sind, weil es war wohl knapp vorm Strafraum, VAR-Überprüfung. Und man kann aber nicht nachträglich noch einen Freistoß geben. Und demzufolge ging es dann halt gar nicht mit irgendwie einer größeren Chance für Leverkusen weiter.
Ansonsten muss man sagen, war das Spiel bis dahin kein Leverkusen-Stuttgart, Leverkusen gegen ich weiß nicht wen. Ne? Das war dann tatsächlich mal ein etwas anderes Spielniveau, was damit zu tun hatte, dass Dortmund das auch taktisch gut gematcht hat, aber Leverkusen im Moment nicht die Schlagzahl hat, was völlig okay ist, ne? Nachdem sie jetzt gegen West Ham auch wieder richtig arbeiten mussten, um da weiterzukommen, um geschlagen zu bleiben. Dieses Ungeschlagensein stand dann mal wieder auf der Kippe. Nicht zum ersten Mal, ist ja auch nur logisch, aber der BVB geht in Führung. Nach einer schönen Vorarbeit vom zuletzt, kann man das so sagen, besten Dortmunder Sabitzer?
Ja, safe.
Ich möchte fast sagen, ja. Ne?
Brutal unter der Woche gewesen, ne? Also,
ja. Der hat so eine Chip-Flanke auf Füllkrug, der den so satt trifft, wie man eben als Mittelstürmer gerne einen Fußball treffen möchte. Da ist Tabsoba fehlorientiert, verliert Füllkrug komplett aus den Augen. Also steht dann innerhalb von
ja, hat er ihn überhaupt mal irgendwann Sekunden auf dem Schirm gehabt, habe ich mich gefragt in der Szene.
Ja, aber irgendwie ist er dann ganz woanders und guckt hoch und merkt, ah ja, das wäre er gewesen, mein Gegenspieler.
Ja, genau. Und Füllkrug hat ja auch eine Durststrecke gehabt, genau wie der andere hässliche Vogel. Jetzt haben sie beide mal wieder getroffen. Unter der Woche war das natürlich bei beiden Thema. So, und dann geht Dortmund in der 81. in Führung. Aber du weißt genau, was danach passiert. Oje, jetzt wird Leverkusen nochmal kommen. Es gab dann nochmal eine richtig kräftige Rudelbildung, wo Daniel Siebert eine rote Karte für Victor Boniface zurückgenommen hat. Gelb für Xhaka gibt, heißt im Umkehrschluss übrigens auch, es gibt ja jetzt das tolle Spiel Stuttgart-Leverkusen am kommenden Spieltag. Xhaka fehlt und Stiller fehlt. Also zwei, die beiden Metronome, wenn du so willst, jeweils im Zentrum. Das wird sehr interessant.
Ja, also ein bisschen
unterschiedlich.
Aber Xhaka schon noch wichtiger, ne?
Ja, klar. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie die beiden Trainer das dann irgendwie kompensieren. Ja, und dann halt, klar, Leverkusen 90. plus 7. Was sonst? Ecke Wirtz, Kopfball Stanisic. Das war das 15. Tor in einem Pflichtspiel in dieser Saison von Leverkusen ab der 90. Minute. Das 15.
Und es war für mich der beste Laufweg, den es vor einem Eckballtreffer bislang gegeben hat in dieser Saison. Hast du das verfolgt, wie Stanisic, wer war denn der Gegenspieler? Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Gegen Sabitzer, glaube ich, ne? Wirklich einmal komplett den Kreis dreht. Der läuft fast an der Torlinie dann lang, ne? Also ja, hinten gestartet, an den zweiten Pfosten, dann an der Torlinie entlang, um dann sogar ein paar Schritte zurückzumachen. Sabitzer ist dann irgendwann mal verloren gegangen. Das war wirklich wie so ein Receiver gegen Cornerback-Duell. Du weißt nicht, von welcher Sportart ich rede, aber
Wrestling.
Aber, genau, Wrestling. Aber dann umso höher anzusiedeln, dass er den Kopfball so gut setzen kann, weil er ja eben eigentlich aus entgegengesetzter Richtung kommt.
Und es bleibt bei der alten Regel immer, Glück ist kein Glück mehr. Ne? Also das ist dann kein Zufall.
Das ist was? Immer Glück ist kein Zufall, das ist kein Zufall.
Alte Zandersche Regel. Also merkt
euch
das.
Weil ich mir so gerne Zandersche Regeln von wichtigen Tätowierern irgendwie auf den Unterarm tackern lasse. Nur, dass ich das richtig habe.
Oh, meinst du, es gibt jemanden, der sich das KMD-Logo oder KMD tätowiert hat? Wenn es diesen Menschen gibt, schick uns ein Bild und schäm dich. Hättest du nicht machen dürfen. Hättest nicht machen sollen. Sollte man einfach nicht tun.
Das Einzige, was man hier aus diesem Podcast, weil es vielleicht auch ein ganz schönes Lebensmotto ist, auf den Unterarm tätowieren kann, ist liebe Leute.
Liebe Leute, genau. Mit Punkt, Punkt, Punkt danach. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Leverkusen bleibt ungeschlagen. Müssen wir noch mal herausstellen, dass die Farmers League international echt gut unterwegs ist. Mit Champions League Halbfinals, Leverkusen mit der Chance auf die Europa League.
Also umso wichtiger, ne? Weil die Nummer im Grunde jetzt durch ist, oder? Also ich habe noch nicht alles gecheckt, wollte ich dich auch fragen, wie du das eigentlich findest.
Das brauchst du mich nicht fragen, Schönmann. Ich steige bei dem Thema aus. Ich beschäftige mich vor dem 34. Spieltag beschäftige ich mich nochmal genau damit, was jetzt hier wie genügt, damit
Aber mal kurz, ne? Also ich weiß nicht mal, ob man das noch so formuliert, aber ich nenne es jetzt einfach noch, in guter alter Zeit hat man das gesagt, UEFA-Koeffizient. In diesem Ranking liegt Deutschland jetzt hinter Italien auf Platz 2 und das mit einem ordentlichen Abstand vor England, weil unter anderem ja Man City rausgegangen ist in der Champions League gegen Real Madrid und während bei den deutschen Vertretern da eben immer noch Dortmund, Bayern und Leverkusen zu nennen sind, gibt es nur noch Aston Villa in der Conference League. Und das heißt also, wahrscheinlich können die, also ich weiß nicht, wenn die Conference League gewinnen und jetzt alle anderen deutschen Vereine rausgehen, vielleicht können sie die ja noch überholen, aber da kenne ich tatsächlich den Algorithmus nicht oder Logarithmus, I don't know. Und trotzdem die Frage, sag mal ganz ehrlich, was ja offensichtlich der Fall ist, du kannst in jedem Wettbewerb, in jedem der drei Wettbewerbe Punkte sammeln und ich glaube gleich viel, ne? Also du kannst als englische Fußballnation, kannst du theoretisch, gilt für Deutschland genauso, mit allen Mannschaften in der Gruppenphase ausscheiden, aber dann, indem du in die Europa League rutscht und da alles wegballerst, trotzdem richtig, richtig Punkte bei dieser Wertung sammeln. Und irgendwie finde ich es ein bisschen falsch, aber dann denke ich mir, ist ja auch für die kleinen Nationen, die halt dann vielleicht Vertreter nur in der Europa League und Conference League haben, ganz gut. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die deutschen Mannschaften gerade in dieser Saison, in der es um diesen 5. Startplatz in der Champions League geht, so abliefern.
Schön, Mann. Meine professionelle Meinung dazu, wir sind wieder mehr im Moment.
Das möchte ich gerne auf den Unterarmen dieser Nation sehen. So, ja, also 1-1 am Ende und Leverkusen stays unbeaten.
Ein weiteres wahrscheinliches Champions-League-Team in der kommenden Saison ist RB Leipzig. Die gewinnen bei Heidenheim mit 1-2. Erstmal, ich wollte eigentlich den Ton noch raussuchen, habe ich jetzt vergessen. Frank Schmidt hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz relativ klar gesagt, dass man zu dem Konstrukt RB stehen kann, wie man will. Und Kritik ist auch erlaubt, aber Buttersäure im Gästeblock geht nicht. Das haben wir jetzt lange nicht mehr bei RB-Spielen gehabt. Jetzt war es mal wieder soweit und Frank Schmidt hat auf seine eigene Art das rübergebracht, dass ihm das peinlich ist und man sich schämt dafür. Und es ihm quasi im Namen der Heidenheimer leid tut, dass es sowas gibt.
Leipzig geht 1-0 in Führung. Nach einem Fehler von Gimba Šeško, einer, über den man noch nicht viel redet, weil ein anderer da ganz vorne drin einfach noch besser ist aktuell. Heidenheim kommt aber zum Ausgleich in der zweiten Halbzeit durch Dovedan, Kopfball. Und trotzdem gewinnt Leipzig dieses Spiel, weil es halt diesen Openda gibt, der das 2-1 macht, war jetzt nicht sein spektakulärster Treffer. Das, was diesen Treffer vor allen Dingen bedingt, ist der sehr, sehr starke Lauf mit voller Energie und vollem Tempo von Simakon, der sich vorne mit einschaltet. Ja. Und im Grunde, ja, es ist so eine Nummer, Hauptanteile an diesem Treffer hat. Ich würde sagen, es ist so ein 75-25% Tor Simakon-Openda.
Openda mit seinem 23. Tor. Nur 4 Spieler in der Bundesliga-Geschichte haben in ihrer allerersten Saison mehr Tore erzielt. Du hast auch seine Stärke immer wieder rausgestellt. Wir haben über den tiefen Schwerpunkt gesprochen, über das Tempo, über die Körperlichkeit, über den Abschluss, über das Komplette, was der mitbringt. Für seine Körpergröße ist er sogar ein guter Kopfballspieler. Einfach spannender Stürmer.
Ja. Wäre in der vergangenen Saison ziemlich klar jetzt schon Torschützenkönig.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ist aber halt eine andere Saison. Ja. Also Leipzig übrigens damit in der Tabelle auch wieder an Borussia Dortmund vorbei. Ja, wahrscheinlich kommen beide in die Champions League, aber sicher kann man sich da ja nicht sein. Interessanterweise kann Dortmund dann in der Champions League selber was dafür tun, dass Platz 5 die entsprechende Wertigkeit besitzt. Aber Leipzig mit dem Sieg bei Punkteteilung Dortmund-Leverkusen einen Tag später in der Tabelle, also auf der 4. Über ganz andere Regionen sprechen wir beim Duell VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum. Und das hat man dann auf dem Platz auch gespürt. extrem viel Verunsicherung beim VfL Wolfsburg, der ja unten reingerutscht ist. Und nach, ja, wir haben ja in der vergangenen Woche ein bisschen ausführlicher drüber geredet, nach zumindest erstem ordentlichen Spiel jetzt auch noch keinen Trainereffekt hat zeigen können. Ralf Hasenhüttl sieht eine schwache erste Halbzeit. Osterhage macht das 1-0, das aber zurückgenommen wird, wäre durchaus verdient gewesen für den VfL Bochum, der ja nun in dieser Saison auch nicht die Sterne vom Himmel spielt. Und dann geht stattdessen der VfL Wolfsburg in Führung mit 1-0. Wie lange hatte Duxi nicht getroffen? Ich habe es gerade vorgelesen. Da konnte Jonas Wind auf jeden Fall mithalten und macht nach 17 Spielen ohne Treffer mal wieder ein Tor.
Und das, und weißt du, was das Schöne daran ist? Das hat den Fußball in der Bundesliga mal wieder auf Kreisliga-Level runtergebracht, weil es gab doch diesen hohen Querschläger, der runterkommt so auf der 16er-Grenze. Ne? Mhm. Und ich finde es schön, dass auch Bundesligaspieler einfach genau, bei mir im Spiel gab es gestern auch eine Szene, wo Tobi Schweinsteiger, unser Co-Kommentator, dann sagt, ja, das ist einfach so eklig für die Verteidigung. Ich habe solche Situationen gehasst. Der Ball kommt kerzengerade aus einer unfassbaren Höhe nach unten und landet dann irgendwie über Gerhard bei Wind und der macht das Tor. Aber das finde ich irgendwie geil, dass es solche Situationen im Fußball, natürlich auch in der Bundesliga, auch auf Top-Level immer noch mal gibt, wo, und das ist dann wirklich einfach auch bis zu einem gewissen Grad dann plötzlich Zufall, der da wieder reinrutscht, ne?
Ja, und dann musst du den Abschluss natürlich trotzdem erstmal so setzen.
Ja, der war super, ja.
Ja, zweite Halbzeit. Wolfsburg kann, wenn es eine gute Wolfsburger Mannschaft ist, das Ding auch zuziehen. Aber Wolfsburg ist in dieser Saison nicht so gut. Wir haben Maxi Arnold hier zitiert. Jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, gerne deine Einschätzung, nachdem man dieses 1-0 irgendwie dann mit wirklich viel Kampf am Ende und Eckfahren, Tanz etc. über die Runden bringt, kann man die Saison noch nicht abhaken, aber zumindest ein bisschen entspannter in die letzten Spiele gehen, wo es unter anderem ja noch gegen den FC Bayern nach München geht. Ne, da freuen wir beide uns sehr drauf. Mhm. Wird unser, wahrscheinlich dürfen wir schon sagen, unser erstes gemeinsames Saisonspiel, dass die uns das nochmal machen lassen, ob das so eine gute Idee ist. Jetzt sind es 4 Punkte Abstand auf den Relegationsrang, auf genau den rutscht der VfL Bochum, 27 Punkte. Aber dass sie weiterhin kämpfen müssen, war im Grunde klar, der Befreiungsschlag gelingt nicht und man rutscht eben eine Position runter, weil Mainz 05, da springe ich jetzt chronologisch, aber tabellarisch eben nur wenig, weil Mainz 05 den nächsten Punkt holt. Ich weiß gar nicht, wie du siehst, gewonnener Punkt oder zu wenig im Abstiegskampf. Ich habe so das Gefühl, 1-1 in Freiburg am Sonntagabend ist dann eine Sache, die man gerne so mitnimmt.
Ja, also schwer für mich einzuschätzen, weil das war dann gerade das Spiel, wo ich hier auf Reise nach München war und deswegen musste ich das so ein bisschen nacharbeiten. Es bleibt auf jeden Fall mal so, dass es jetzt das 5. Mal in Folge ist, dass Mainz nicht verliert. Also dieses Gefühl bleibt bestehen, was unter Bo Henriksen jetzt gerade vorherrscht. Und man muss dazu sagen, also du musst diesen Punkt ja auch in Relation sehen zur Tabellenkonstellation. Ne? Sie sind jetzt das erste Mal, ich glaube, seit dem 2. Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. So, und das in dieser Phase mit einem Burkhardt, der dann das 1-1 macht, 40. Minute, 6. Torbeteiligung, letzte 6 Spiele in einer Flanke von Cassie. Also es laufen gerade einfach viele Dinge, sorgen gerade, glaube ich, bei Mainz-Fans und bei den Mainzer Spielern und beim Coaching-Staff und so, für ein gutes Gefühl so. Und dann ist es auch, glaube ich, mal okay, wenn du ja vor allem nach 6 Minuten sogar schon in Freiburg in Rückstand gerätst, ja, durch Gregoritsch. Sie haben da eine gute Leistung gezeigt, sie hatten auch Chancen. Zentner musste aber auch einmal nochmal gegen Gregoritsch hin. Auf der anderen Seite, klar, musste auch vor dem 1-1 Atobolu schon einmal gegen Burkhardt hin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich dann jetzt gelesen habe. Wie gesagt, ich konnte das Spiel nicht komplett live verfolgen. Dass das ja, da ging es ja gut an der Seitenlinie mal wieder ab. Also Christian Streich hat sich von Bo Henriksen so ein bisschen, ja, wie war die Formulierung, provoziert gefühlt, glaube ich. Und die mussten ja mehrfach getrennt werden voneinander und da musste mehrfach mäßigend eingegriffen werden. Das ist aber auch eine Konstellation, also der verrückte Henriksen und der verrückte Streich, wenn die richtig in Fahrt kommen, dann will ich eigentlich eine Kamera haben, die nur noch die beiden zeigt die ganze Zeit.
Ja, also Christian Streich, wie wir ihn über seine Karriere beim SC Freiburg kennengelernt haben, jetzt nochmal, und sei es nur im Hinterkopf mit der Einstellung, ich muss hier keine Ressourcen mehr sparen, das sind meine letzten Meter, ich gebe nochmal Vollgas an der Seitenlinie, ist halt ein Spektakel. Ja. Also da 1-1, ich bin bei dir, für Mainz ist es weiterhin das Gefühl, dass das in die richtige Richtung geht. Gegensätzlicher könnte es nicht sein beim ersten FC Köln.
Poh.
Es war ein Es war, sind wir ehrlich, es war ein Must-Win-Game gegen, gegen Darmstadt 98. Und wirklich ein Must-Win. Und nicht mal unentschieden wäre auch ganz nett Game. Sie verlieren es mit 0-2. Gegen den Tabellenletzten. Clara macht das 1-0 nach einer Ecke. Das allererste Eckentor in dieser Saison. Und entsprechend dann eben ein besonderes für Darmstadt 98. Dann gibt es das 2-0. Das ist dann so ein ganz klassisches Tor, wie, ja, wie Darmstadt das in der vergangenen Aufstiegssaison regelmäßig gemacht hat. Also auf den zweiten Ball gegangen nach einem langen Schlag, Holtmann eingewechselt, macht Meter und legt quer, beziehungsweise Wilhelmsson staubt ab, nachdem Holtmann das Ding auf die lange Ecke geschossen hat. Und von Köln ist es viel zu wenig. Darmstadt, letzter Sieg, 7. Spieltag. Und ausgerechnet das Ding jetzt gegen den Tabellenvorletzten gewinnst du auswärts mit 2-0.
Ja, also es kommt ja sogar noch dazu, also Honsack hat ja noch diese riesen Kopfballchance unmittelbar nach dem 1-0, kannst sogar schon sehr schnell 2-0 für Darmstadt stehen. Und danach habe ich mir hier keine große Kölner Chance notiert. Man muss der fairerweise dazu sagen, Alidou trifft den Pfosten in der 18. Minute aus der Distanz nach Drehung. Aber ansonsten ist das, ich habe mir auch mal die Zahlen nochmal rausgeschrieben, um sie mit dem Augentest abzugleichen. 19 Torschüsse, davon 4 aufs Tor, eine Großchance und ein XG-Wert, ich glaube wahrscheinlich wegen des Alidou-Dings, von 1. So. Und es bleibt halt weiter diese unfassbare Harmlosigkeit der Kölner einfach, die ihnen das Genick brechen wird, sehr wahrscheinlich. Es war jetzt die 16. Niederlage und das Problem ist, es gibt Teams, die haben fast genauso oft verloren, stehen aber vor ihnen in der Tabelle, weil sie wenigstens weniger oft unentschieden gespielt haben als der erste FC Köln. Also es kommt einfach alles zusammen und dieses Spiel zu Hause zu verlieren, das ist, also wenn du in die Gesichter von dem ein oder anderen Köln-Fan, der ein oder anderen Anhängerin gesehen hast, die hatten ja teilweise fast Tränen in den Augen nach Abpfiff, weil sie wissen, also, boah, und jetzt, wie viel sind es? Es sind jetzt einfach mal 5 Punkte auf den Relegationsplatz. Ja, sie haben jetzt am nächsten Spieltag die Partie am Sonntag zu sehen bei uns, da werde ich auch vor Ort sein, Mainz gegen Köln, das ist dann endgültig, ja, also wenn da kein Dreier kommt, ein Unentschieden ist eigentlich fast schon zu wenig. Und das muss man sich mal vorstellen, gegen diese Mainzer.
Ja, ich finde aber, wenn du es irgendwie positiv kommentieren willst, und das ist ja jetzt bei Timo Schulz auch die Aufgabe, dann ist es, indem du über das Restprogramm kommst. Also du hast Chance, Mainz nochmal runterzuholen. Aber ganz ehrlich, auch realistisch, das Restprogramm ist verhältnismäßig einfach. Auswärts in Mainz gegen diese Mainzer, okay, aber ich meine, also wen willst du? Willst du beim DFB beantragen, dass du jetzt nur noch gegen Drittligisten antrittst? Ne? Also das sind schon auch alles Fußballmannschaften aus dem Oberhaus, gegen die sie da jetzt spielen. Du hast dann zu Hause Freiburg, du hast dann zu Hause Union Berlin. Das ist auch eine verhältnismäßig okaye Aufgabe und am allerletzten Spieltag, die dann vermutlich komplett, und das ist das höchste Lob, im grauen Mittelfeld agierenden Heidenheimer auswärts. Das ist ein ziemlich leichtes Restprogramm mit dem Vorteil, auch das, wenn man es positiv formulieren will, dass du direkte Konkurrenten noch mit runterziehen kannst, beziehungsweise ihnen eben die Punkte abnehmen kannst. Aber frag mich jetzt nicht, mit welcher Idee sie Mainz auswärts schlagen wollen am Sonntag. Und sie müssen, also da reicht ja kein Unentschieden.
Ja, wir sind vor Ort mit Jonas Hummels, mit Jan Platte, werden uns das angucken und dann bin ich wirklich sehr gespannt. Es fehlt noch das Spektakelspiel des Wochenendes, ein 4-3-Sieg für die TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Endlich mal wieder aus Hoffenheimer Sicht ein Erfolgserlebnis. Davor hatte man lange nicht dreifach gepunktet oder ich glaube nur 3 Punkte aus 5 Spielen. Und Borussia Mönchengladbach, obwohl du einen Spieler hast, der dir 3 Tore beschert mit Robin Hack, verlierst du dieses Spiel, weil du 0-1 hinten liegst, 1-2, 1-3 hinten liegst, dann sogar durch Hack in der 90. ausgleichst, aber kurz später durch Stach noch das 3-4 bekommst. Es ist, ja, ich würde sagen, bevor wir, ja, okay, da geht der Stüdersche Finger hoch, dann mach du erstmal.
Achso, ja, ich wollte nur um dieses Gladbacher Spiel beziehungsweise die Gladbacher Saison in eine Nussschale zu packen, einmal auf den ersten Gegentreffer hinweisen. Guckt euch das nochmal an. Am Ende macht ja Weghorst den Treffer, aber es ist Gladbach, wie es lebt und leidet in dieser Saison. Die haben die spielerischen Möglichkeiten, die haben auch immer wieder mal die Idee, sich spielerisch zu lösen, wie das ein paar Kilometer weiter Leverkusen regelmäßig in solchen Szenen macht. Die werden gepresst, bis auf den Keeper angelaufen von Hoffenheim. Und von da geht es auf Rocco Reitz, der zentral 20 Meter vorm Tor den Ball bekommt. So, da können jetzt Alarmglocken angehen. Die paar Kilometer weiter in Leverkusen heißt es, wenn der Ball da bei Granit Xhaka am Fuß ist, okay, haben wir gelockt, spielen jetzt aus dem Druck raus, rüber und dann geht's schnell auf die Flügel. Auch solche Personen hat ja Gladbach weiterhin im Kader und auf dem Platz gehabt. Und dann kannst du aus diesem Pressing sogar einen Vorteil ziehen, weil du sie halt gelockt hast, weil du in den Druck reingespielt hast, sie auf dich gezogen hast und dadurch dann enorme Räume entstehen. Wenn Gladbach das im Moment versucht, dann ist nicht die hundertprozentige Überzeugung da. Reitz verliert den Ball, wie ich mal gelernt habe bei einem Trainer, auf dem Schlachthof, also da auf dieser Sechserposition, da wo es dann eben bei einem Ballverlust auch umso gefährlicher wird. Und Weghorst profitiert am Ende davon 1-0. Ja, das ist Gladbach in der Nutshell.
Also diese 60 Gegentore, ne? Kommen nicht von ungefähr. Das sind so viele wie Bochum und nur Darmstadt hat mehr kassiert. Nur zweimal in der Bundesliga-Geschichte hat Gladbach mehr Gegentore zugelassen. Und wenn die den Nikolas nicht haben und das Aluminium nicht, dann kriegen die noch 2-3 Gegentore mehr in diesem Spiel. Haben fast 30 Torschüsse zugelassen. Und was ich nicht so auf dem Schirm hatte, da zitiere ich mal den Kollegen Nick Steiger von Twitter, wie es heute ja nicht mehr heißt, das ist offenbar dann doch typischer Gerardo Seoane, als ich dachte. Denn der hat bei nahezu allen Teams massive Defensivprobleme gehabt. Auch bei Leverkusen, das ist jetzt gerade die beste Hintermannschaft der Fußball-Bundesliga. Selbst in dieser Erfolgsphase im ersten Jahr hat er am Ende in 56 Spielen 81 Gegentore. Selbst in seiner sehr erfolgreichen Phase bei den Young Boys Bern hat er wahnsinnig viele Gegentore kassiert als Serienmeister. Und das hatte ich einfach nicht so auf dem Schirm und fand es ganz spannend, das mal in eine Perspektive gesetzt zu bekommen, dass Gerardo Seoane einfach wenn man es wohlwollend nennen möchte, dann ist es ein spektakulärer Trainer. Aber das bringt den Gladbachern in dieser Saison halt gar nichts.
Ein Gladbacher bringt ihnen im Moment viel. Einer macht seinen Trainer im Moment definitiv glücklich.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Robin Hack erzielte bei der 3-4 Niederlage gegen Hoffenheim seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga. Es war dabei sogar der perfekte Hattrick. Also zumindest nach englischer Definition. Ein Tor mit links, ein Tor mit rechts und ein Tor per Kopf. Seit detaillierter Datenerfassung zur Saison 2004-2005 war es erst der 21. perfekte Hattrick in der Bundesliga. Aber wie perfekt war der Hattrick denn nun eigentlich? Naja, die Deutschen sind da ja so ein bisschen speziell. Bei uns ist ein Hattrick ja erst so richtig ein Hattrick, wenn er auch noch lupenrein ist, also in einer Halbzeit erzielt wurde und dabei von keinem anderen Tor unterbrochen wurde. Laut dieser Definition handelt es sich bei Hacks Toren also um einen unechten Hattrick oder einen Dreierpack. Insgesamt gab es so in der Bundesliga-Historie auch erst 116, in Anführungsstrichen, richtige Hattricks. Den letzten von Flo Wirtz, den hat mein Vermieter da oben ja auch noch live in Leverkusen miterlebt. Den perfekten, also links, rechts, Kopf und auch noch einen lupenreinen Hattrick haben in den letzten 20 Jahren Bundesliga übrigens nur Ishak Belfodil 2019 und Luca Toni 2008 erzielt. Den schnellsten Hattrick der Bundesliga-Geschichte, den erzielte natürlich Robert Lewandowski bei seinem legendären Fünferpack gegen den VfL Wolfsburg. Er erzielte damals seine ersten 3 Tore innerhalb von nur 3 Minuten und 22 Sekunden. Das ist aber übrigens noch gar nichts gegen Alex Thor. Und ja, der Mann heißt wirklich Thor mit Nachnamen. Der damals 20-Jährige erzielte 2013 in der englischen Sunday League einen Hattrick innerhalb von nur 70 Sekunden und hält damit den offiziellen Weltrekord. Wie das logistisch geht, fragt mich bitte nicht. Für den Dreierpacker Robin Hack und Borussia Mönchengladbach geht es nun am Sonntag zu Hause gegen Union Berlin darum, den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu machen. Und die Chancen dafür stehen auf alle Fälle nicht schlecht, denn auch Tipico gibt den Fohlen eine 2,2er-Quote auf den Heimsieg.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3 Tore in 70 Sekunden. Da hat sich Alex Schüter noch nicht mal die Schuhe geschnürt. Da hat dieser britische Sunday-League-Spieler 3 Tore erzielt. Hut ab!
Da ist der Hammer gefallen. Ja. Fällt er für diese Folge jetzt auch oder hast du noch Themen? Ansonsten würde ich dem Piloten Bescheid sagen, dass ich gleich da bin.
Nee, wir können jetzt Schluss machen. Ich weiß ja, dass im Gegensatz zu mir bist du sehr abgezockt, wenn es um dieses Thema Reisen geht. Du kommst auch gerne mal kurz vor knapp. Ich hätte vom Flughafen aus heute mit dir gepodcastet.
Hättest du wirklich.
Ja. Da sind wir sehr unterschiedlich, was den Sicherheitsgedanken angeht, dass man bloß nichts verpasst. Ich glaube aber, deswegen verpasse ich vielleicht auch ein bisschen weniger. Also egal. Schönmann, ich wünsche dir auf jeden Fall beim Besuch von Donald Trump und natürlich bei allem, was ihr da sonst noch in den USA treibt, jetzt viel Spaß. Es könnte dann sein, müsst ihr mal gucken, dass wir eventuell mit der nächsten Folge dann erst am Dienstag rauskommen. Ja. Aber das werdet ihr verkraften können, dann sind wir umso besser vorbereitet.
Ja, stimmt. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Ansonsten müsste ich nämlich das Mikro, in das ich jetzt gerade spreche, mit einpacken und an meinem Geburtstag nächste Woche Montag
im Flugzeug.
Ich frage den Piloten. Aber vielleicht machen wir es. Das wäre geil, wenn ich über dieses klassische Pilotenmikrofon sprechen würde.
Ja. Wir sind jetzt im Anflug und sprechen noch kurz über den Spieltag, an dem Köln das Wunder geschafft hat. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben.
Ich glaube, ich mache es anders. Wahrscheinlich hören wir uns am Dienstag. Darf ich ganz schnell noch die Community Power einfordern?
Ja.
Ich hätte gerne Manhattan. Ich erweitere auf ganz New York City Erfahrungen und Tipps für vor allen Dingen so richtig geile Diners. Also wo kann man so die geilen Pancakes der Stadt essen? So richtig schön urig, typisch New York, wo man noch irgendwie von der Mutti, die einem die Bratkartoffeln bringt mit dieser klassischen Schürze, irgendwie sofort Honey genannt wird und so. Wo geht das? Und meine Mutti kommt mit. Judy, großer Star dieses Podcasts. Wir haben sie lange nicht dabei gehabt. Ist das erste Mal in New York.
Ja, ich war noch nie da.
Sowieso. Und glaubt jetzt nicht, dass ich da nicht sowieso längst alle Internetseiten angeworfen habe. Das heißt also gerne Insider-Must-Sees. Und sie hätte Bock auf so eine Bar, in der Live-Musik gerne Rockmusik gespielt wird.
Oh.
Wenn ihr da noch einen Tipp habt, dann wisst ihr, wo ich meinen Geburtstag nächste Woche verbringe. Und dann komme ich gut gelaunt wieder in diesen Podcast. Und das wollt ihr doch alle. Also gerne Nachrichten. Ich wollte eigentlich Instagram mal ausmachen für eine Woche. Aber
dann
schreibt mir einfach.
Ja. Schaffst du doch eh nicht. Schübenmann, viel Spaß. Ihr guckt alle Mainz-Köln bitte am Sonntag. Und nochmal Grüße an Matthias Dersch. Bis Dienstag.
Tschüssi.
Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.